Peter ans Werk.
Mindestens 10 Zeichen. Der Podcast ist zurück aus einer unfreiwilligen, verlängerten Sommerpause. Wir sind beide wieder da. Ich, euer guter Till und Marcel endlich wieder in meinen Ohren. Hallo Marcel.
Hallo Till, hallo ihr alle. Juhu, endlich wieder hier im Podcast-Universum bei euch, genau.
Ja, auf jeden Fall. Ist für uns schon viel zu lange. Habe ich auch gerade gemerkt, als wir im Vorgespräch. Das ist schon zu lange her.
Ja, irgendwie, man kommt auf einmal in Schwärmen, ne? Und von Hölzchen auf Stöckchen. Wir haben uns schon lange nicht mehr geredet. Genau, es wird Zeit. Deswegen wollte ich auf jeden Fall jetzt auch weitermachen.
Einfach zu fragen, wie geht's, ist ja doof. vielleicht, wenn du drüber sprechen willst, sag doch kurz, was du den Sommer über leider... machen musstest.
Was war eben dein Witz? Ich bin auf der MS Wasted unterwegs oder so.
Auf der MS Gaming.
Auf der MS Gaming. Ach ja.
Ja, er ist leider kein Kreuzfahrer.
Nein. Also, genau. Ich bin erkrankt Mitte Mai schwer und liegt seitdem in Kliniken und jetzt in der Reha rum. Sprich, da war bis jetzt nicht möglich, dass wir jetzt nochmal was aufnehmen und ich bin also ein bisschen undercover unterwegs, sprich nicht mehr wirklich mehr drin im Gaming-Universum N10Z und finde jetzt in den letzten paar Tagen oder ein, zwei Wochen wieder rein und sehe, wie geil das weiterhin ist und genau, also das nur als kurze Erklärung. Und mir geht es jetzt aber gerade ganz okay. Und man muss halt erstmal viel lernen jetzt für den Rest seines Verbleibens auf der Erde. Aber das klingt jetzt dramatischer, als es ist. Also mir geht es ganz okay und ich freue mich jetzt wieder mit dir was zu machen.
Prima, ich mich auch. Das nennt man dann wahrscheinlich nicht Galgenhumor, sondern auf der MS Gaming Plankenhumor.
ja, ach komm, ja. Reicht.
Ja, aber du hast... in der Reha sagst du dein Steam Deck mit, dann hattest du vielleicht ein bisschen, weiß nicht, ob du einen Geist dazu oder Ruhe zum Spielen, hast du was gespielt?
Ja, ich habe tatsächlich, also ich habe lustigerweise, ich hatte auch in der Klinik vorher, ich lag vorher einen Monat in der Klinik und da habe ich so tatsächlich nur einmal in der Woche ein bisschen was gezockt und aber auch nichts Großes so und dann habe ich angefangen, die alten Splinter Cells wieder zu spielen. Also ich habe angefangen mit Chaos Theory, Double Agent, Conviction und jetzt das letzte Blacklist, das habe ich jetzt aber liegen lassen, das ging mir tierisch auf den Sack, ich weiß auch nicht, das Beste ist weiterhin Chaos Theory und das macht einen unglaublichen Spaß, diese Splinter Cells da drauf, also Third-Person-Spiel auf dem Steam Deck ist einfach super. Und jetzt gerade habe ich mich vom Sale, vom Steam Sale überrennen lassen und ich habe mir Devil May Cry 5 gekauft.
Ach jo, das spielt sich sicher auch gut.
Genau, eben auch Third-Person, ne? Und das spielt sich hervorragend, tolle Performance, halt stumpfes Gemetzel wie früher. Das letzte Devil May Cry, was ich gespielt habe, war das dritte vor Ewigkeiten auf der PlayStation 2. Und es macht weiterhin total viel Spaß. Ja, genau, das zocke ich so vor mich hin. Wie ist es denn bei dir, lieber Till? Erzähl mir mal lieber was von dir.
Ja, ich habe einmal in meinem sehr kurzen Urlaub, den wir wegen einem erweiterten Schnupfen, den ich so mal abbrechen mussten, auch das Steam Deck mitgehabt und habe darauf gesehen, dass du dir nicht Third Person, sondern First Person gespielt. Ich habe relativ viel Bioshock.
Ja, Wahnsinn.
Nochmal wiederholt, weil ich habe das geliebt damals auf der Xbox. Insofern, die Controllersteuerung liegt mir ja nahe. Und das Spiel macht einfach immer noch so einen Spaß. Diese ganze Stimmung, diese ganze Welt, das macht einfach super Spaß, da rumzulaufen. Ich finde die Steuerung auch gut. Wie gesagt, als Controller-Spieler ist das nicht so eine Umgewöhnung. Also klar, der Xbox-Controller liegt noch ein bisschen schöner in der Hand.
Aber darf ich dich fragen, spielst du das auf leicht oder auf irgendwelchen normalen Schwierigkeitsgraden?
Normal spiele ich das, genau. Wahnsinn. Nee, nicht auf leicht. Also wie gesagt, ich kenne ja, also mit Maus habe ich das letzte Mal zu Schulzeiten einen Shooter gespielt. Für mich ist das also relativ normal. Ich verteile jetzt sicher keine Headshots wie ein Sniper, aber es funktioniert. Und das ist einfach geil. Das performt auch super auf dem Steam Deck.
Ich habe tatsächlich das erste Bioshock vor 2-3 Monaten nochmal auf dem Computer durchgezockt. Und ich denke mir die ganze Zeit auf dem Steam Deck, ich weiß nicht mehr, was ich gespielt habe. Ich glaube, es war auch was Shooter-lastiges. Und dann hat es mich auf einmal auch gekriegt. Ich frage mich nicht mehr, was es war. Aber ich dachte mir auch nochmal so, ach, vielleicht doch nochmal Bioshock auf dem Steam Deck angucken.
Also ich finde es super. Ich finde es wirklich gut. Werde auch, wenn ich das jetzt, ich habe es dann hier zu Hause auch noch ein, zwei Mal in die Hand genommen, aber war dann von meiner Xbox wieder abgelenkt. Wollte ich aber dann auch den zweiten nochmal spielen. Gucken. Aber erstmal muss ich den ersten beenden. Da bin ich so, weiß ich nicht, bei der Hälfte oder so.
Das hast du früher aber schon durchgezockt.
Ja, ich habe alle drei gespielt. Das ist so eine der wenigen Shootereien, die ich jedes Mal direkt bei Release dann gekauft habe und durchgezockt habe.
Und was ist das Schlimmste Bioshock für dich?
Das Schlimmste?
Ja. Ich sage ja, schlimm, weil es schlimm ist.
Okay, nein, ich finde es am wenigsten gut. Das ist Teil 3, aber ich
ja, absolut.
Fand das Setting total geil tatsächlich.
Ja, aber das Spiel selber ist wirklich
dreckig. Ja, das ist
also,
richtig.
Du stirbst nicht mehr durch dieses Mädel, was du dabei hast. Das Setting ist überhaupt nicht mehr Bioshock, sondern das totale Gegenteil davon.
Ja, aber mir hat das Setting trotzdem gefallen.
Ja, aber was mir nicht gefallen hat, ist, dass es nicht mehr darum geht, Maschinen zu hacken, damit du weiterkommst, sondern dich irgendwie stumpf durchballerst. Und das fand ich nicht geil.
Ja, aber ich habe das auch nur einmal gespielt. Die anderen habe ich vorher schon mehrmals gespielt. Ansonsten habe ich Dave the Diver durch den Gürtelverlauf
ist mir
gekauft.
Verbranntes Wort habe ich gelernt, ja.
Was, Gürtelverlauf oder Dave the Diver?
Ne, beides.
Okay.
Dave the Diver.
Ja, nein, mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Deswegen habe ich da auch für gestimmt. Es war, ich spiele nicht jedes Mal die Spiele, für die ich stimme, aber oft probiere ich es und ich fand das gut. Hab aber auch, wie gesagt, weil zu Hause nehme ich das Steam Deck nicht so oft in die Hand, ist noch nicht weitergespielt, weil ich dann die meiste Zeit mit meinem Sohn und Fortnite verbracht habe.
Naja. Ich habe noch eine letzte Frage, bevor wir vielleicht, wir sind ja immer noch im Intro, man, sie hat schon,
Scheiß wir verlabern drauf, 6 Minuten schon, Intro, Mann.
Ja, ja, genau, auf jeden Fall, wir machen jetzt 10 draus. Ich habe noch eine Frage. Ich habe nämlich vor 2-3 Monaten tatsächlich mal den Game Pass auf dem Steam Deck gehabt, für einen Monat. Ich fand's geil, so viele Spiele direkt zur Hand zu haben, endlich mal Fable 2, das ist ja eigentlich exklusiv für Xbox erschienen, endlich auch mal Fable 2 zocken zu können, aber...
Wie fandst du's?
Ja, pass auf, ich hab's nicht über die erste Stunde hinaus gespielt und das gilt jetzt für jedes Spiel vom Game Pass, weil ich doch ein mir zu großes Input-Lag gefühlt habe, das mir den Spielspaß versaut habe. Was sagst du dazu, zu Game Pass auf dem Steam Deck?
Was hast du denn für eine Leitung zu Hause?
Ich habe das probiert tatsächlich über eine 100er-Leitung, also 100 Mbit und sowohl über Kabel an meinem Router als auch über WLAN. Und
genau. Ich habe eine 250er, glaube ich, Glasfaserleitung. 250 oder haben wir sogar 5? Ich weiß es nicht, ich glaube 250. Das läuft ziemlich gut.
Also, okay, ja, ich glaube auch,
aber
dass
ich sitze auch in der Nähe des Routers und so, das war alles easy.
Aber das ist auch mein Verdacht, dass das irgendwie an meinem, also du, dass es an meiner Hardware oder an irgendeiner Zwischenstation liegt, das glaube ich nämlich auch. Also du sagst für dich absolut leckfrei und total toll zu spielen und pipapo.
Ja, schon. Also du merkst einen leichten Unterschied zu nativen Spielen auf dem Steam Deck, klar, wäre ja sonst auch ein bisschen irre, aber ich habe da keine Probleme gehabt. Nee.
Ja. Okay,
ich habe es aber auch noch nirgendwo anders probiert. Also im Urlaub war fast gar kein WLAN. Da habe ich es jetzt nicht ausprobiert. Das hätte ich eigentlich mal machen müssen.
Naja, zumindest gucken. Aber das hat mich schon interessiert, weil an sich fand ich Game Pass, das, was du da, was bezahlst du da, 12, 15, 20 Euro? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall.
Je nachdem, genau.
Für diese Cloud-Geschichte. Auf jeden Fall fand ich das super geil. Also ich hätte das alles liebend gerne alles gespielt und genutzt und geguckt. Aber naja, es war halt, wie es ist. Genau.
Ich fände ja immer noch gut, wenn die irgendwann eine richtige App einfach
das
für Steam Deck machen,
ja,
wo du die Spiele runterladen kannst.
Oder für Linux.
Ich wüsste nicht, in welchem Universum das gehen sollte, aber es wäre toll.
Naja, was ist das Spiele runterladen? Also das, du meinst Xbox-Spiele oder wie?
Ja, genau, dass du die Game Pass-Spiele in einer App, die auf dem Steam Deck läuft, runterladen kannst.
Ja, man braucht ja eigentlich nur eine Linux-App, ne? Also es gibt für Windows gibt es das ja, aber nicht für Linux. Das wäre der geilste Scheiß. Aber weißt du was, ich brauche die gar nicht. Wenn das Cloud-Gaming ordentlich laufen würde, dann wäre ich schon sehr, 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 sehr zufrieden. Ja.
Ja, jetzt haben wir
ausgiebig eine Einleitung.
haben unser Vorgeplänkel, unser privates Im-Podcast abgehalten. Das ist doch schön. Und dann gehen wir einfach mal in die Kategorien. Wir sind das halt nicht mehr gewohnt.
Nee.
Aber jetzt machen wir das.
Alles klar, auf geht's.
Community-Geplauder.
Wir sind gelandet im Community-Geplauder und werfen wie immer einen Blick ins Forum, was da so in letzter Zeit vorgefallen ist. Es ist ja so ein bisschen aktiver, auch wenn sich das auf ein paar wenige Threads begrenzt, oder? Was würdest du sagen, Marcel?
Ja, super. Ja, finde ich auch. Also ich hatte zuerst im Verdacht in den letzten paar Monaten, dass es vielleicht weniger werden könnte, ne? Natürlich wegen Wasted, aber im Gegenteil. Also es wird aktiver. Ich habe jetzt auch ein, zwei neue Nasen da gesehen. Andere sind dafür scheinbar weg. Also zum Beispiel Bonito habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen. Aber ja, ich finde es gerade immer noch sehr aktiv, tatsächlich. tatsächlich.
Finde ich auch. Also ich habe gerade Spaß. Jetzt, klar, der Gürtel ist dann immer relativ groß, was ja auch gut ist. Der zieht dann die Leute nochmal ins Forum, die vielleicht nicht so oft reinschauen. Und dann gucken die doch mal links und rechts und sehen, dass da auch noch ein bisschen was los ist. Soll ich mal einfach mit was anfangen?
Ja, fangen wir was an.
Ich habe hier einen Beitrag vom Daniel, Sofakissen Daniel. Und zwar war das eine längere Diskussion im Gürtel, wo es um die Spielepreise ging. Und er schrieb hier dazu auf einen Eintrag von Edgar, also es ging immer um einen Vollpreistitel und dergleichen, also vor allem Nintendo war in der Kritik, schrieb er, finde es super schräg, dass es scheinbar ein Anlass zur Empörung ist, wenn ein Spieleentwickler seine Spiele zum Vollpreis verkauft und das irgendwie in den Kontext eines Geschäftsmodells wie dem hinter Diablo gestellt wird. Klar, Nintendo könnte sich Sales sogar leisten, aber als Indie-Devs, die eh schon unter Wert, andere als Indie-Devs, die eh schon unter Wert verkaufen. Und ich würde das eher so als Anreißer nehmen, um überhaupt über dieses Thema zu sprechen, denn da gibt es unterschiedliche Punkte natürlich, wieso manche Leute sich Spiele nicht leisten können zum gewissen Preis oder sonst wie, aber ich finde auch, diese jetzt war ja gerade der Steam Sale, diese Sale-Mentalität und zu warten, bis Spiele besonders günstig sind und sie nur dann abzugreifen, manchmal schon eigenartig, vor allem, wenn man es noch darauf bezieht, was wir sonst in unserem Leben mit Geld bezahlen, wo uns anscheinend es egal ist, dass wir viel Geld bezahlen, aber hier bei unserem Hobby, wo Leute richtig, richtig viel Zeit und Arbeit reinstecken, um das herzustellen, wir sagen, nee, also das bitte nur für unter 9 Euro, wenn ich es kriegen kann.
Ja, es ist ja auch wirklich, also das, was Daniel da auch sagte mit zum Beispiel Indie-Entwicklern, ne? Also wenn jetzt ein Activision Blizzard hingeht und 100 Euro für irgendeine neue WoW-Mod will oder keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das da bei denen ist, dann würde ich sagen, können die eher auf mein Geld verzichten als jetzt ein Indie-Entwickler, der kleine, sympathische, tolle Spiele rausbringt, also zum Beispiel wie letztes Jahr, da war zum Beispiel Call of Lamb oder wie heißt es denn nochmal mit dem kleinen Fox, dieses Zelda-artige, das fand ich auch super. Aber wie heißt es denn nochmal?
An dem gleichen Punkt waren wir schon mal in der ersten oder zweiten Folge.
Tolles, auch ein tolles Spiel, das habe ich jetzt auch mittlerweile zweimal mal raus. Natürlich, die brauchen mein Geld und bei denen tut es mir dann auch nicht weh, dann halt auch mal den Vollpreis zu zahlen. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass diese Indies meistens noch nicht mal der Vollpreis sind, den man für Spiele normalerweise gewohnt ist zu zahlen, nämlich sagen wir jetzt mal 50 Euro aufwärts. Die gehen ja meistens für 30, 40 Euro über die Ladentheke, ne? Und wenn man will, dass diese netten, sympathischen Leute genauso weitermachen mit dem, wofür man sie liebt, dann ja, sollte man noch möglichst auch die dabei unterstützen. Und wenn es so einfach ist wie einfach nur mit Geld, ja, einfacher geht es ja nicht, dann warum nicht?
Also gerade, wie du sagst, kleine EntwicklerInnen zu unterstützen, ist eine gute Sache. Da gucke ich auch, dass ich, wenn ich Interesse an einem Spiel habe, das auch zeitnah oder wenn zum Vollpreis kaufe. Ich nutze den Sale dann eher für so Titel, die ich vielleicht sonst nicht gespielt hätte und denke, ach komm, dann nehme ich den mal mit und spiele den. Ich meine, dann ist das ja immer noch Geld, was an die geht. Aber diesen Gedanken quasi ein Spiel, auf das man wirklich toll findet, wo man vielleicht sogar schon vorher Previews gesehen hat, auf eine Wishlist zu setzen, um einen Sale abzuwarten, finde ich, wenn man sich das leisten kann, schon schräg. Natürlich, und da schneidet man ein anderes Thema an, sollte man das jetzt nicht an sich verteufeln. Es gibt ja immer genug Menschen, die könnten sich sonst vielleicht nur ein Spiel im Halbjahr leisten. Da ist natürlich super, wenn es dann Sales gibt. Und da ist dann manchmal auch die Frage, wie kommen die an Nintendo-Titel?
Ja, also was ist Nintendo-Titel? Also es sind ja jetzt gerade mehrere Fässer von mehreren Leuten, die du aufmachst. Also bleiben wir jetzt mal bei dem Punkt, dass wie kommen Leute, die nicht so gut betucht sind und nicht so viele Ressourcen haben wie du und ich, an die Spiele, die auch alle anderen kommen. Da habe ich was von Edgar, der hat nämlich auch geschrieben in demselben Thread, dass Spiele kulturgut sind und hohe Preise Menschen ausschließen. Ja, von dem Genießen dieser Kultur. Kultur sollte ja für alle sein. So. Wenn wir das jetzt vergleichen mit anderen Kunstformen, zum Beispiel bildhafter Kunst, dann gibt es für bildhafte Kunst, für Museen, meistens sowas wie Pässe. Die heißt zum Beispiel für die Stadt Köln, der Kölnpass. Den kriegt man dann, wenn man unter einem gewissen Einkommensniveau ist und dann kommt man günstiger in ein Museum. So, das ist natürlich für Dinge wie ein Computerspiel nicht so einfach, weil das gibt es nicht, ja. Also, dass Leute mit geringem Einkommen dann Spiele verbilligt kriegen. Also, so viel Kultur ist es dann auch nicht.
Nein, das ist ja auch ein großes Problem. Ich meine, hat Edgar ja zuletzt in dem Podcast zu dem ZKM aufgegriffen und jetzt vor ein paar Tagen hatte Jagoda, einen sehr schönen Take dazu auf Twitter, wo sie relativ viele komische Gamer-Boys nachher in den Kommentaren hatte, die sich empört haben, wo sie auch meinte, dass Spiele halt einfach nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind, was vor allem an Gamern nicht gegendert hier liegt. Und das ist unter anderem der Grund, dass nämlich das verpönt ist immer noch in vielen Teilen. Ne? Dass sie sagte, Leute, die halt in die Spieleentwicklung gehen wollen, Leute, die einen Kredit für ein Spielestudio haben wollen, werden da Schwierigkeit haben. Und genauso wie du sagst, wird das nicht gefördert. Also es wäre ja eigentlich sinnvoll, es gäbe dann so etwas wie Museen nur für Videospiele, sodass jeder teilhaben kann.
Ja, das ist es eben. Also es ist ja wirklich die Frage nach Kultur. Was ist Kultur? Wenn Kultur dafür da ist, dass wir alle unsere Identität genießen und teilen, dann sollte es da auch für jeden möglich sein. Ne? Und der Edgar hat da schon einen Punkt, also dass er sagt, okay, hohe Preise schließen halt Leute auch aus. Ich finde, das ist ein, lieber Edgar, du weißt, ich liebe dich für deine sozialistische Ader, aber das ist auch ein Punkt, den kann man hier und da schon mal auch für weit hergeholt finden, denke ich. Ne? Also es gibt viele andere Probleme, die man vielleicht vorher angucken sollte, aber ich finde, an dem Gedanken ist auf jeden Fall was dran. Aber wie man da jetzt am besten vorgeht, also ich denke mal, keine Partei wird sich auf die Fahnen schreiben, hier, wir sind für günstigere Computerspiele für alle, ja, die Linke. Das ist natürlich Quatsch.
Ja, und da muss natürlich gesehen werden, dass diese Teilhabe halt durch, wie es ähnlich bei Museen und dergleichen ist, durch dann einen staatlichen oder sonstigen Träger gemacht wird und nicht den Spieleentwicklern sagen, ihr dürft aber nicht Titel zum Vollpreis auf ewig verkaufen, weil die haben nun mal Arbeit da reingesteckt und Arbeit kostet die was. Und da ist nämlich ein Punkt, also für die Preise, die wir für so ein Spiel zahlen und wenn man dann überlegt, wie viel Zeit wir damit nachher verbringen können, macht man ja nicht immer, aber können, ist das schon relativ günstig, wenn man das mal in Kinobesuche hochrechnet in Bücher oder in das, was Leute in ihr Kackauto stecken, ist das schon faszinierend, für wie wenig Geld wir wie viel Mehrwert in unserer Freizeit bekommen können.
Das denke ich auch. Also jetzt nehme ich zum Beispiel nochmal, ich habe auch die Tomb Raiders nochmal durchgespielt Anfang des Jahres. Und da habe ich jetzt pro Spiel 20, 30 Stunden drin. So, wenn man das jetzt mal durch Vollpreis teilt, keine Ahnung, 50-60 €, dann ist man da pro Stunde bei 2 €. Also das ist nicht viel. Factorio, ein anderes Beispiel, ist ein Indie, habe ich damals im Early Access 20 € für bezahlt. Und da habe ich über 600 Stunden drin. Dasselbe gilt für Hunt Showdown, ja. So ist das. Also wenn man das mit Kinobesuchen vergleicht, dann ja.
Ja, oder einmal über die Kirmes gehen mit dem Kind, da kannst du quasi die ganze Xbox-Bibliothek kaufen.
Ja, wahrscheinlich.
Das ist halt schon eigentlich komisch, was wir da für ein Missverhältnis manchmal haben.
Darf ich noch einen anderen Punkt aus dieser ganzen Diskussion auf? Also auch aus derselben, nicht aus derselben Diskussion, warte mal, dann nehme ich den Punkt gleich. Dann mache ich jetzt nochmal einen anderen Punkt aus derselben Diskussion vom lieben Adrian, Grüße gehen raus. Käufer von kosmetischen Items in Shops sind schuld, dass Spiele in Zukunft kacke aussehen, weil diese Items dann Käufern vorbehalten sind. Das hat er nicht 1:1 so geschrieben, das war aber seine Aussage. Weißt du, was er damit meint?
Jetzt bin ich gerade verwirrt.
Okay, also Käufer, die jetzt zum Beispiel Skins kaufen in Shops, sind schuld, dass in Zukunft Vollpreisspiele nicht gut aussehen, weil diese Skins bekommst du erst, wenn du dann wieder Geld hinlegst. So, finde ich, ist auch ein... Also, das klingt doof, wenn ich das sage, aber ich finde, das ist schon ein etwas sehr weit gedachtes Beispiel von was Shops auch Negatives haben können. Ne? Ich bin jemand, der kauft nie irgendwelche kosmetischen Sachen in Shops. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Nein, bin ich eigentlich nicht für zu haben. Ich spiele ja gerade das Paradebeispiel von Skin kaufen, habe ich ja eben schon erwähnt, Fortnite mit meinem Sohn. Und da hatten wir große Diskussion, weil er natürlich zusätzlich zu denen, die man sich frei spielen kann, unbedingt einen gewissen Skin haben wollte. Und wir lange diskutiert haben, wie sinnvoll das ist, Geld für was auszugeben, was dich nur anders aussehen lässt.
Ja, und vor allen Dingen, was in einem Jahr sowas irrelevant ist.
Nur die Sache ist, das Grundspiel wird dadurch nicht hässlicher. Also der Punkt von Adrian würde ja bedeuten, dass das Grundspiel quasi so hässlich sei, dass es keinen Spaß macht zu spielen. Ja, ja. Das kann ich mir wiederum nicht vorstellen, weil sowas kriegst du nicht an den Mann und an die Frau gebracht.
Nee, vor allen Dingen für dich und mich, für uns beide schon lange nicht. A, weil du auf Dystopien stehst, siehe Flatout, wie heißt das nochmal?
Flatout ist, glaube ich, auch.
Ja, ja, ja. Nicht Flatout, ach Mann, hier komm.
Fallout.
Fallout, genau. A, weil du auf Dystopien stehst, dass es nicht hässlich genug sein kann. Und B, weil wir beide nicht drauf gucken. Ich glaube, du und ich, wir interessieren uns eher, wie ein Spiel ist, oder? Anstatt wie es aussieht.
Ja, schon. Ich finde zwar einen coolen Look gut, aber der muss halt nicht objektiv schön sein, sondern muss halt eigen oder cool sein. Und ich spiele dann auch mal.
Und durchgängig.
Nochmal ein 360-Spielen, auch wenn es Spaß macht. Ne?
Genau, genau. Deswegen, also. Ich glaube, er hat sich da auch ein bisschen verleiten lassen zu solchen Aussagen. Vielleicht war die Diskussion zu dem Zeitpunkt auch tief. Ne? Das ist das eine. So, und jetzt, wo wir gerade bei dem Punkt sind, ich bleibe nochmal bei Preise. Ihr seht schon, heute ist unser großes und
fassendes Money, Money, Money Podcast.
Genau, der Preise in Videospielen. Und zwar von unserem lieben Simon. Grüße in die Postproduktion. Aus dem Thread Zelda Tears of Kingdom.
Ach, das war auch ein Spiel dieses Jahr, ne?
Ja, das war auch ein Spiel. Ja. Ach, da können wir gleich vielleicht auch noch mal kurz drüber reden. Ist auch egal. Also, aus diesem Thread. Seine Aussage, die Preise von Nintendo sind ein Grund zum Nichtspielen der Spiele.
Mhm. Ja, das trifft ja so ein bisschen das andere. Also, ja, es wirkt halt teuer im Gegensatz zu anderen Titeln, aber wenn man überlegt, was man dafür bekommt, ich bin da immer zwiegespalten. Ja, ich ärgere mich eigentlich persönlich so in meinem ärgere mich auch, wenn ich ein Spiel kaufen möchte, was jetzt eigentlich schon ein paar Jahre auf dem Markt ist und es kostet das Gleiche und ich denke so, boah, echt? Aber wenn ich überlege, wie lange ich dieses Kack-Mario-Kart-Spiel jetzt auch schon mit meiner Familie spiele, ist das dann doch nicht so ein hoher Preis.
Ja, aber ich meine, es ist ja, also pass auf, ich bin jetzt nicht prinzipiell gegen dich, aber ich nehme jetzt mal die Gegenposition an. Aber es ist natürlich ein AAA-Entwickler mit einer exklusiven Hardware. Genau, eigentlich kann man solchen Leuten doch gerade dann auch mal was, also ich meine, gerade denen tut es doch eigentlich nicht weh, oder?
Nein, genau, das ist ja der Punkt dabei. Die haben so viel Geld, dass sie das könnten. Sie könnten nach 5, 6 Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange ist die Switch jetzt raus?
Ich glaube,
so Mario 13, Odyssey.
Oder? 10 Jahre.
Mal für die Hälfte verkaufen. Das soll ja eigentlich drin sein. Und auch ein altes Zelda jetzt, wenn das neue raus ist. Ja.
Und eigentlich ist es doch zum Kotzen, dass so ein Megakonzern das nicht tut. Also da bin ich dann wieder bei Edgar und jetzt auch bei Simon, dass ich sage, okay, nach der ganzen Zeit kann man dann wirklich auch allen dann den Zugang dazu gewähren.
Das schon. Ist irgendwie schwierig, weil wie gesagt, den Preis finde ich vollkommen gerechtfertigt. Aber irgendwann ist auch mal Schluss.
Ja, irgendwann ist mal Schluss so. Also ich bin auch wahrlich kein Nintendo-Konsument, wirklich nicht, ne? Also die machen seit Jahren dasselbe Spiel, sei es jetzt Mario, sei es jetzt Zelda, sei es jetzt Smash Brothers oder irgendwas. Ich habe da sowieso keine Sympathie für. Die leben halt von jungen Leuten, ist ja vollkommen okay. Aber ich finde schon, dass jemand dann da auch mal ruhig wieder runterdampfen kann. Oder dass, ich finde es auch, ehrlich gesagt, aus einer anderen Perspektive, aus einer spielerischen Perspektive überhaupt nicht cool, dass man eben, weil es seit Jahren gekauft wird, auch jahrelang dasselbe Spiel macht und man nicht auch mal wieder Richtung Innovation geht, weißt du? Also so ein Megakonzern, der wird doch so viel Kohle haben, dass er mal ein paar Versuche auch übrig hat.
Also man merkt, dass du jetzt ein paar Wochen raus bist. Die bringen einen Elefanten-Mario raus. Ich weiß nicht, was du mehr an Innovation möchtest.
Alter, ein Elefanten-Mario. Ja gut, was ist da jetzt genau das Innovative? Dass Mario jetzt ein Elefant ist oder was?
Dass er 1:1 aussieht wie Benjamin Blümchen und nicht wie Frage, ob da noch irgendein Rechtsstreit auf Nintendo zukommt.
Was ist das denn für ein Scheiß? Also nee, ach komm, du weißt doch genau, dass ich das nicht meine. Ich meine aus spielerisch, weißt du, ich meine, Nintendo hat schon so geile innovative Titel rausgebracht. Pokémon Snap damals war was oder. Das war anders, das war innovativ.
Der Satz ging jetzt in eine andere Richtung, als ich erwartet habe.
Okay, scheißegal, weg damit, du hast vollkommen.
Nein.
Ja, jetzt fällt es mir auch auf. Na gut, okay, aber auf jeden Fall, wenn so ein Megakonzern, der könnte sich doch auf jeden Fall über auch mal an eine Innovation machen. Pokémon Snap so mal. Okay, super, pass auf. Dann lass mich doch das Thema jetzt erstmal fürs Erste beenden.
Ja.
Und aber noch was anderes rausholen gerade.
Gerne, mach das. Hol mal was raus.
Ja, ich hole noch was raus. Und zwar, wir bleiben zwar bei dem Thread, Zelda Tears of Kingdom. Da war nicht nur die Diskussion über die Preise, sondern auch die Diskussion überhaupt über die Wertigkeit des Spiels, des neuen Zeldas, ob es ein gutes oder ein schlechtes Spiel ist. Da sagt dir der liebe Adrian, dass die Simplizität der Grund für seinen Erfolg ist. Nämlich die Einfachheit, man weiß immer, was zu tun ist, gibt immer kleine Quests, die Steuerung ist sehr einfach. Man weiß einfach, was zu tun ist und diese Einfachheit ist der Grund für seinen Erfolg. Also Einfachheit ist was Gutes, was sich gut verkauft.
Ja, das mag sein, aber mir kommt das gar, ja, ich lache, mir kommt das nicht einfach vor. Also jetzt sitzen hier zwei, die es nicht gespielt haben. Das
ja,
ist halt so, ich habe den Teil davor, habe ich angespielt. Habe ich mir direkt, als er rauskam, gekauft, weil ich dachte, boah, cool, Zelda.
Ich hab meine
der
Freundin,
war auch schon nichts für mich.
Ich habe meine Freundin Stunden zocken sehen, wie sie irgendwelche Pferde züchtet.
Weil einfach, ja, okay, nee, das, so weit bin ich gar nicht gekommen. Mir war schon dieses Bastelige, hat mir da schon nicht gefallen und gerade das wurde ja jetzt ausgebaut. Und das fühlt, für mich fühlt es sich nicht einfach an. Ich habe das Gefühl, ich muss da irgendwelche Dinge craften und machen und zusammenbauen und bin dadurch schon abgeturnt. Also ich weiß, alle lieben dieses Spiel, also wirklich alle gefühlt, jeder spielt es. Ich habe so viele Podcasts oder sonst wie in letzter Zeit gehört, wo immer erzählt wurde, wie toll dieses Spiel ist. Ich werde es nicht spielen. Ich habe null Interesse.
Gut, du sagst, es erscheint dir nicht einfach, ne? Also dieses Bastelige scheint komplex zu sein.
Ja, für mich schon, weil in diesen ganzen Videos, die jetzt über sind, ne, lustige große Zelda-Penismännchen und so, ist mir, ja, wenn das so ähnlich ist, die Steuerung wie vorher, ich fand das nicht simpel. Vielleicht ist das Grundspiel simpel, aber mich nervt es schon, wenn ich das Gefühl habe, ich muss da craften die ganze Zeit. Aber es scheint ja ganz viele Leute anzusprechen, insofern toll. Ich habe nur, also es springt so gar nicht über bei mir, der Funke.
Und weißt du denn, was Adrian damit meint, wenn er sagt, die Einfachheit ist der Grund für den Erfolg? Welche Einfachheit meint er denn
Vielleicht
damit?
meinte er auch mit Einfachheit einmal die Struktur des Spiels an sich, so wie ich das verstanden habe, ist ja wirklich, du bist in der Welt, du machst diese Dinge, die immer Schreine, irgendwas einnehmen, dann gibt es eine Grundstory, aber das Gameplay an sich ist jetzt nicht mega komplex. Die Grafik ist auch reduziert und einfach und dadurch nicht schwierig zu lesen, nicht überladen. Vielleicht meinte er das, das ist so ein zurückgeworfenes Gameplay auf so das Rudimentärste.
Alles
Das
klar, dann
könnte ich mir
verstehst du es
vorstellen
eher.
und das wurde auch öfters schon gelobt, nur ja, mich spricht es leider nicht an.
Ich glaube, so die Grundaussage, dass Einfachheit zu Erfolg beiträgt, ich glaube, da würde ich schon fast mitgehen. Doch, also wenn ich so an die Spiele denke, die ich am liebsten spiele, ich nenne da immer Sachen wie Freelancer, Half-Life 1 und Desperados, habe ich mittlerweile auch schon ein paar Mal gesagt. Aber das sind Spiele, die kann man ganz klar lesen. Da ist zu jeder Tages- und Nachtzeit klar, was du zu tun hast, wer Freund, wer Feind ist. Also, ich glaube, bei der Grundaussage würde ich mitgehen.
Wie gesagt, ich kann mir das vorstellen für andere. Ich bin diesmal nicht dabei.
Na gut, pass auf. Dann machen wir jetzt noch einen zum Abschluss, noch mal eine letzte Sache. Ich muss dich was fragen, lieber Till. Gut, es geht jetzt noch mal um das Spiel des Julis. Das ist weder Zelda noch Diablo 4 noch Pokémon Snap, sondern das ist Dave the Diver. What
Yeah.
the fuck? Ich habe da noch nie von gehört. Was ist das und warum ist es nicht eins von diesen AAA-Titeln?
Also, ich habe auch erst in der Gürtelfolge davon gehört. Da klang das aber schon ganz lustig. Dann habe ich das während dem Hören gegoogelt und habe gesehen, oh, da ist ja schon so ein bisschen Gespräch drüber und ich fand die Videos cool und habe mir das dann auf Steam Deck geladen. Und ich glaube, also wie gesagt, das Spiel ist, ne, man spielt diesen dicken, lustigen Taucher. Das ist so ein bisschen zweigeteilt. Du hast einmal dieses Unterwasser-Gameplay, wo du Fische fängst und das wird immer weiter erweitert. Irgendwann, du kannst Waffen finden, du musst so eine Art Nebenquests machen. Das ist auf jeden Fall so ein ganz eigenes Spiel. Und wenn du dann oben an Land bist, hast du so eine Mini-Restaurant-Sim mit Minispielen. Du musst halt so, ne, im Timing Essen bringen und musst dann noch so ein paar, du kannst das quasi auch noch so micromanagen, wenn du willst. Das ist einfach eine lustige Mischung. Ich finde den Humor ziemlich gut, die Grafik ist cool und ich glaube, das kam einfach zur richtigen Zeit in diesen Sommer rein für Leute, die entweder so wie ich nicht von Zelda abgeholt wurden oder von diesem Diablo-Gameplay halt vielleicht seit Jahren angeödet sind. Und da sind diese Blockbuster. Und vielleicht haben auch die gleichen Leute die auch zu Hause. Aber es war ein kleines, nettes Spiel. Und das ist so ein bisschen so eine Underdog-Story. Die war ja nicht nur im Gürtel. Also es ist ja nicht nur bei Wasted im Gürtel passiert, sondern allgemein überall war Dave the Diver. Ich glaube, die haben einfach Glück gehabt, ein cooles, nettes Spiel zur richtigen Zeit zu machen, während die Leute so ein bisschen übersättigt sind von hier ist das nächste große Riesending.
Ich muss auch sagen, so wie du es gerade erzählt hast, finde ich, das klingt wirklich nett. Aber es klingt mal wieder nach einem, wie es letztes Jahr auch zweimal war, nach einem richtig coolen Indie, was man so für 20, 30 Stunden vor sich hinzocken kann. Ja, so klingt es eher. Und es scheint ja, also die Wahl ist ja darauf gefallen und nicht auf Zelda und Diablo. War denn jetzt bei der Abstimmung auch jetzt waren da große Ressentiments drinne? Hier Hauptsache nicht Zelda oder Diablo oder ist das Indie wirklich so gut?
Also in dem Gürtel-Forum war schon so ein bisschen auch, lass mal diese beiden großen Titel links liegen. Das war schon da. Ich glaube, an sich ist es einfach so, man hat das ja schön auch in dem Was denkst du gerade Thread gesehen, dass jetzt doch noch einige andere UserInnen nachgezogen sind und sich Steam Decks geholt haben.
Das
Und es
stimmt,
ist ein
ja.
perfekter Steam Deck-Titel. Ja, also es ist wirklich auf der Couch liegen, es steuert sich super mit den Sticks, dafür ist es einfach perfekt. Ich glaube, das ist auch ein bisschen Teil des Erfolgs. Und dann kam das zusammen mit, die Leute hatten halt keinen Bock, jetzt über Monate so ein Zelda an der Gürtelspitze zu sehen. Und ich glaube, Diablo hassen ist gerade auch so ein bisschen cool. Also ich habe es
Ja.
selber auch nicht gespielt, einfach weil mir ist das ein zu teurer Titel dafür, dass ich weiß, ich werde den nicht oft spielen, weil so intensiv, ne? Also ich habe noch nie Diablo richtig aktiv gespielt. Ich spiele das immer gerne. Ich habe auch Torchlight ja länger mal gespielt, aber keines davon habe ich bis ins Endgame gespielt, sondern immer mal wieder einen Charakter bis so zur Hälfte.
Meinst du es auch nicht? Also für mich ist es auch wirklich das Langweiligste, was es gerade so draußen gibt. Aber ich bin ja jetzt noch ein paar Wochen in der Reha. Ich bin jetzt auch gerade, wir machen ja eine Spezialfolge. Ich habe mir mein Mikrofon geholt und ich sitze gerade in meinem Zimmerchen neben meinem Krankenbett. Aber dafür klingt das ja optimal, dass Dave the Diver.
Genau, dafür ist das richtig gut. Also ich glaube auch, dass dir das gefallen könnte. Und wie gesagt, zu dem Diablo nochmal, ich glaube schon, dass das ein cooles Spiel ist für die Leute, die da halt Bock drauf haben. Wenn du das magst, so wie zum Beispiel unser Simon, ist es nahezu perfektes Spiel. Ich bin halt nur nicht so dabei.
Nee,
Kurze Frage
ich
zu
auch
dem,
nicht.
musst du jetzt zu dem Krankenbett? Hast du einen Bettnachbarn, der sich die ganze Zeit wundert,
Nee,
was du tust? Nein.
nein, nein. Ich war ja früher noch vorher noch im Krankenhaus, wie gesagt,
Ja.
letzten Monat. Da waren wir teilweise im Mehrbettzimmer, aber jetzt hier in der Reha habe ich ein Einzelbett, Gott sei
Okay, das
Dank.
wäre
Nee,
so eine
nee.
geile Vorstellung.
Alter, auf keinsten, ja, was, dann hören die mich Pokémon Snap spielen und dann, Alter, dann werde ich doch verprügelt, bevor ich. Aber hey, das ist immerhin das innovativste Spiel der letzten 10 Jahre.
Auf jeden Fall. M10Z-Style.
Ja, auf jeden. Gut.
Gut, Community-Geplauder. Damit
Check.
abgeschlossen. Die
Ja.
Community ist noch da. Wir mögen sie noch. Und wir rutschen oder wir schippern hinüber in die nächste Kategorie.
Alles klar.
Das beste Meme aller bisherigen Zeiten.
Angekommen in der Lieblingskategorie einiger Abstimmungsfans, das Meme, nee, das beste Meme aller bisherigen Zeiten, Klammer auf, bis jetzt, Klammer zu.
Nachdem du das letzte Mal nicht gewinnen konntest, Till.
Ist das so?
Ja,
Fuck.
bei der Ausgabe 5 konntest du nicht gewinnen.
Mist,
Tja.
stimmt.
Gut, ich aber auch nicht.
Genau, also meine Siegesserie können wir natürlich gerne weiterführen. Mal schauen, ob das wieder klappt. Marcel, überrasch mich mal, was hast du für ein Meme?
Ja, wie gesagt, ich bin erstmal lange weg gewesen und bin dann wiedergekommen, lieber Till. Und ich habe ein Meme unseres Meme-Generators Nummer 1, unserem wandelnden Lexikon, welches ich dir jetzt zukommen lasse. Und wir sehen dort die Zusammenfassung nochmal über das, was ich mich am meisten wunderte, als ich zurückgekommen bin. Wir sehen dieses schöne Template mit dem Kind am Schwimmbecken, welches gerade von seiner Mutter in Empfang genommen wird. Daneben ist ein Kind, das kurz vorm Ertränken ist. Das lachende Kind, welches empfangen genommen wird, ist Dave the Winner, also Dave der Diver natürlich, empfangen genommen von der Community, gelabelt Community. Das ertrinkende Kind oder ein bisschen schlecht dran seiende Kind ist Zelda und darunter ist noch ein Skelett unter Wasser, Diablo 4. Und das ist einfach mein Meme. Also es ist wirklich so, wo ich mir denke, ja, Zelda würde ich mir vielleicht nochmal angucken, aber Diablo 4 ist einfach tot für mich. Und es sieht einfach aus wie schon lange abgesoffen. Auf jeden Fall, lieber Fährmann, vielen lieben Dank mal wieder, mal wieder, mal wieder. Du bist eine absolute Maschinentyp. Und ich weiß nicht, was du dagegen noch wieder ins Feld
Das
führen
ist auch
wirst.
tatsächlich gut. Die Sache ist ja auch, jetzt wo das da so bildlich dargestellt wird, dafür, dass Diablo halt jetzt das erste Mal die Chance gehabt hätte, Zelda ist ja wiederkehrend, insofern alles gut, aber dass dieser Riesentitel jetzt das erste Mal die Chance gehabt hat, ist es schon abgefahren, dass der dicke Dave das geschafft hat.
Ja, finde ich auch.
Und
Gegen zwei absolute AAA-Veteranen so mal eben durchzukommen, das ist
also
Wahnsinn.
ich hoffe, wenn das doch nochmal als physische Fassung kommt, dass das auch auf dem Cover steht, Gürtelträger.
Ja, wahrscheinlich, natürlich. Also. Das ist nochmal die ausschlaggebendste Auszeichnung, die man kriegen kann, ne? Ja.
Und natürlich habe ich auch aus dem gleichen Thread etwas gefunden, weil da ist einfach das meiste los gewesen in den letzten Wochen. Allerdings nicht von Fairmann, so ein zweites Match Fairmann gegen Fairmann wäre ja auch ein bisschen öde gewesen, sondern von unserem Podcast-Kollegen Lippardus, dem lieben Edgar. Ich schicke es dir mal eben rüber.
Ich habe es.
Gleiches Thema. Nur diesmal ist es auch ein bekanntes Meme-Template, der rasende Schulbus. Zelda, The Tears of the Kingdom wird den Gürtel ja, für fünf oder für Monate dominieren, aber ja. Nein, und da kommt, ja, ja. Und das macht für mich das Gute aus, weil der dicke Dave the Diver sieht einfach perfekt aus.
Der sieht,
da kommt die Lok mit unserem aus, lieben Dave, dem Taucher.
Als wäre es seine Lok, der sitzt da
genau.
drauf und ist im Strahl.
Er ist dafür geboren, genau. das da wegzuwemsen mit seinem riesigen Bauch. Ich freue mich übrigens schon, wenn irgendwann eine Realverfilmung dieses Jahrhundertspiels mit Jack Black kommt. Weil ich glaube, der ist auch dafür geboren.
Ich glaube auch,
diese Rolle
ja.
zu spielen.
Das stimmt. Aber es ist auf jeden Fall, also es scheint uns oder die Community sehr zu inspirieren, dass Dave the Diver gerade seine Runden dreht.
Klar, das ist ja auch, also das Spannendste, was in diesem Sommerloch passieren kann. Was ist denn sonst los? Wie hieß die nicht? Gamescom. Gamescom kommt ja noch. Das andere Ding, was es nicht mehr gibt, war nicht so, die ganzen Messen waren nicht so toll. Da kommt Dave the Diver und taucht
und
für uns ins kühle Nass.
Ja, okay. Also ich werde es mir gleich holen. Es reicht. Ich muss mitreden können.
Yeah.
Ja, Dave, du hast
okay,
mich
gekriegt. Also ihr seht schon, Leute, egal wer hier gewinnt, Dave the Diver hat auf jeden Fall gewonnen. Stimmt ab im Forum und wir kommen damit zur
Die Pixelpresse.
Danke, liebe Charlotte, wir sind in der Pixelpresse. Unsere kleine Rundschau über das, was in der Gamingpresse oder in anderen Veröffentlichungen passiert. Wir sind zwar so ein bisschen im Sommerloch, würde ich sagen, aber wir haben da was gefunden und ein bisschen hangelnd an Carrefours letztem Beitrag zu Spielen in der General Interest Messe habe ich einfach mal bei Spiegel Online geschaut und da würde ich dir direkt mal einen Artikel vorlegen. Die Headline heißt, alte Computerspiele sind vom Aussterben bedroht. Das war auf mehreren Seiten Thema auch. Und zwar gibt es eine Studie aus den USA von der, jetzt lass mich nicht lügen, Video Game History Foundation, das 87% aller Spiele vor 2010 vom kommerziellen Markt verschwunden sind. Insbesondere Titel für Nintendos Game Boy und C64, ja gut, sind nur über Umwege erhältlich.
Was heißt das? Also haben die noch geschrieben, was das heißt? Also natürlich, ich werde kein Pilot Wings mehr wahrscheinlich kaufen können bei Nintendo oder Gamehändlern. Das ist ja normal. Alte Ware wird halt aussortiert irgendwann. Was meinen die damit? Weil über Umwege, wenn ich mir irgendwelche ROMs downloade im Internet, dann kann ich ja alte Spiele schon noch kriegen.
Genau, also das ist damit gemeint. Die Umwege, klar, den illegalen Weg gibt es. Aber, und da ist auch gerade Nintendo natürlich wieder weit vorne, aber auch Sony, in letzter Zeit viel, ist, dass nur ausgewählte Sachen wiederveröffentlicht werden. Darum ging es, glaube ich. Es ging da, ausgehend war die Studie in einer Debatte um Urheberrechte von alten Spielen. Jetzt finde ich das einerseits ganz spannend, dass Generationen gar nicht mehr demnach zurückgreifen könnten. Andererseits denke ich, man kann sich ja schon noch auch ein Gameboy oder dergleichen kaufen und Flohmärkte nach Cartridges abgrasen.
Also ich bin Baujahr 89. Mein erster Computer war ein Amiga damals. Ich würde sagen, ich spiele, seitdem ich 3, 4, 5 Jahre alt bin. Ich würde, glaube ich, auch heute noch Spaß an Spielen wie Jana Sisters finden. Einfach, weil die so simpel sind. Das ist ja eigentlich ein Mario-Klon. Aber natürlich, die Zeit zurückbringen würde es mir nicht. Die Zeit des C64 ist vorbei, die des Amiga sowieso, des Super Nintendos und des Nintendo Entertainment System. Ja gut, da gibt es jetzt diese Remake-Version, ne? Aber die alte Zeit, wo man irgendwie eingepfercht in seinem Zimmerchen saß mit einem Kakao und sich darüber freute, dass man wieder irgendeinen Highscore geknackt hat, die ist ja eh vorbei.
Ja, das schon. Ich glaube, es geht da eher um, da sind wir wieder, greifen wir zurück auf das, was wir eben schon aus Edgars Ecke besprachen, bei einem kulturhistorischen Wert. Also es ist schon verrückt, wenn man das vergleicht mit Musik, wo durch die Streamingdienste ein riesiger Backkatalog erhältlich ist. Natürlich gibt es auch da blinde Flecken, aber an sich kannst du fast in jede Epoche musikalisch zurückreisen, wenn du ein Spotify-Abo hast oder ein Apple Music-Abo oder sonst wie. Und selbst bei Filmen, da ist es schon eher so, also deswegen fand ich jetzt die Newswürdigkeit so nicht ganz so doll. Es gibt für mich, ich habe viele Jahre ja auch Filme gesammelt, da gab es auch ganz lange Filme, die halt auf VHS verschollen waren. Mm. Und gibt es auch jetzt noch, also selbst große Filme.
Was sagst
Nur,
du?
Um das noch zu Ende zu führen, ich glaube, da geht es rum. Du kannst quasi dich aus heutiger Sicht nicht rückwirkend bilden mit vielen Dingen oder dich damit beschäftigen, weil es einfach die Hersteller das so versauern lassen und das nicht erreichbar ist.
Mich würde interessieren, was sagst du zu Abandonware? Sagt dir das was und was ist da deine Meinung?
Abandonware ist doch die Fundgrube für unseren Fundbüro-Podcast.
Ja, genau. Also Spiele, wo da oder Software, wo halt eben die Urheberrechtslage unklar ist und die deswegen in einem Nirvana, in einem Limbo schweben. Mhm. Und es gibt Webseiten, die sich darauf spezialisiert haben, diese Spiele, diese Software zum Download anzubieten. Und da kann man ja jetzt zum einen sagen, gut, ich finde es irgendwie kacke, dass da jetzt quasi keine Gesetze herrschen. Jeder kann sich das runterladen, wie du willst, wo kein Kläger, da kein, wie heißt es, kein
Richter.
Kein Richter. Aber ich finde, dass, also ich würde das eher unterstützen, weil A, Kultur sollte allen gehören. Ne? Natürlich können wir da jetzt wieder drüber reden, inwiefern ein Künstler auch unterstützt werden sollte. Aber zum einen sollte das trotzdem weiter der Gesellschaft, ne, präsentabel sein. Und zum anderen finde ich es gut, dass es trotzdem weiter zum Download angeboten wird, einfach damit es konserviert wird, ne? Wenn man aus so einer dokumentarischen Sicht drauf guckt. Also wenn ich mich dafür interessiere, was haben denn Menschen vor 50 Jahren gemacht und ich kann alte Spiele runterladen, dann finde ich das super.
Definitiv, das würde ich komplett unterschreiben. Genauso sehe ich es halt bei den Filmen, wo ich sagte, da gibt es Filme, die hat man mal gesehen, die sind auch von Leuten mit viel Leidenschaft gemacht worden und die sind dann mal auf VHS erschienen oder wurden nur irgendwo versendet und sind nicht mehr zu haben. Oder, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, neuestes Beispiel, dass ja Disney Plus einen riesigen, teuren Film nur für knapp 4 Wochen auf ihrem Streamingdienst hatten und jetzt aus Steuerabschreibungsgründen einfach gelöscht hat.
Hä? Was soll das
weil
denn?
Der die sonst weiter Geld kostet, weil die ja natürlich auch an die Leute, die den gemacht haben, Tantiemen zahlen müssen. Sonst wie, dann haben die ihn einfach rausgekickt. Und dieser Film ist nie irgendwo physisch erschienen, das heißt, der ist jetzt einfach weg. Da haben Leute 1 bis 2 Jahre, wie so ein Film dauert, drin gearbeitet und ist einfach nirgendwo zu sehen.
Ja,
und das ist halt schon ziemlich wahnsinnig.
Das ist wahnsinnig, das ist blöd und ich finde, da geht halt dann, also wenn wir das jetzt übertragen auf alle Kunstwerke, die jemals da waren, dann ist es natürlich total bekackt, weil dann können wir niemals nachvollziehen aus der Zukunft, wie haben wir in der Vergangenheit getickt, wo kommen wir her, was haben wir gedacht und so, ne? Finde ich nicht gut.
Genau, insofern fand ich das schon interessant, wie sehr das wirklich so ist, dass die verschollen sind. Ne? Also ein kleiner Gang über die Flohmärkte fördert dann doch immer obskure Cartridges zutage. Aber so an sich fände ich es schon besser, wenn große Firmen ihr, also gerade weil es ja ein digitales Medium ist, es sollte ja nicht so schwierig
sein,
das auf irgendeine Art zugänglich zu machen.
Mich würde interessieren, was ist denn da die Meinung vom Spiegel? Hat der Spiegel dazu eine Meinung oder was war denn die Aussage? Oder war das nur ein Report?
Im Grunde war es nur ein Bericht, da war keine weitere Aussage zu.
Mhm. Okay.
Hast du auch irgendwas lesen können?
Ich habe von superlevel.de, jetzt nochmal ein kleiner Hinweis, Superlevel, da findet ihr ganz viele Autoren, die ihr schon von Wasted kennt. Superlevel ist ein freies Konsortium für freie Autoren mit Podcasts, mit Texten, geleitet von unserem lieben Sofakissen, von lieben Daniel Ziegner, kann ich nur empfehlen. Und ich habe da jetzt für uns einen Text von Andrew Nguyen, nämlich Japans Indie-Szene steht an einem Wendepunkt. Da geht es eigentlich um ja, die Indie-Entwicklerszene in Japan. Und ich fand den schon interessant, den Text, weil Japan wird zwar von vielen so als das große Originalland für Spiele gesehen, wenn wir da an Nintendo denken natürlich, aber die Indie-Szene ist da quasi nicht vorhanden. Das liegt zum einen daran, weil das nicht kulturell gefördert wird. Also es gibt keine Gelder vom Staat für freie Spieleentwickler. Die gibt es ja zum Beispiel in Deutschland. Noch ist es erstrebenswert, für uni-abhängige Abgänger in ein Indie-Studio zu gehen oder eins aufzumachen, sondern es ist normal für uni-Abhängiger sofort in einen großen Betrieb reinzugehen. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied zu unserer europäischen Szene, auch zu der amerikanischen Szene, wo halt Indie-Spiele durchaus so ihren Platz haben. Ja, das hat mich, was heißt schockiert, aber ich fand es sehr interessant, da mal reinzuschnuppern, auch wenn es natürlich sehr schade ist, wenn man das vergleicht mit unserer westlichen Welt.
Ja, ich finde es vor allem interessant, wenn man bedenkt, wie wichtig Japan an sich für die Videospielindustrie ist und wie sehr wir als westliche Gamer Japan als so ein Videospielland abgespeichert haben.
Als Vorbild eigentlich.
Genau. Und dann würde man ja einfach vermuten, da ist quasi Videospiel viel mehr beheimatet und viel mehr da, also gibt es da auch eine krasse Indie-Szene. Und dass das dann tatsächlich sich so darstellt, ist erschreckend.
Ja, das ist ja zum einen die Enttäuschung, dass dem nicht so ist, aber zum anderen auch zu sehen, okay, da studieren Leute eben jahrelang auf dieses Ziel zu, kommen von der Uni und sind erstmal mittellos und darauf angewiesen, dass sie angestellt werden. Gut, das haben wir auch das Problem mit uns bei unseren Ausbildungen, aber bei einem Land wie Japan, das bestimmt auch große Stücke darauf hält, dass es eben so eine große Spielegeschichte hat, die so wichtig ist für die Welt, finde ich das wirklich schade für die jungen Leute da, ne?
Ja, spannend. Also ich muss auch noch mal kurz sagen, weil das auch ein spannender Artikel war, dass Super Level, also wenn irgendwer das hier hört, der nicht schon Super Level Unterstützer oder Unterstützerin ist, es kostet nicht viel Geld und es ist wirklich bisher, bin ja jetzt seit, weiß ich nicht, 1-2 Monaten Abonnent, alles, was ich seitdem gelesen habe, ist hervorragend.
Ja, finde ich auch. Fantastisch, ja. Das wollte ich nur mal aufgreifen. Das ist ein lockerer Report mit vielen Interviews auch von Spieleentwicklern, EntwicklerInnen, Entschuldigung. Genau, kann man gut weglesen, macht sehr viel Spaß und könnt ihr euch ja definitiv mal angucken. Lohnt sich. So.
Cool. Ich habe noch einen letzten Artikel, weil, wie gesagt, es war tatsächlich nicht so viel los, was ich jetzt spannend fand. Der ist auch von einem gefühlt bald Dauergast, zumindest erwähnenswert hier in diesem Podcast. Rainer Siegel hat für den Standard geschrieben, eine kleine Kolumne überschrieben, zu viel gespielt, wenn der Ekel kommt. Und die Subheadline ist, Videospiele sind Zeitverschwendung. Das behaupten meist Menschen, die Gaming nur aus der Ferne kennen und hin und wieder Videospielfans. Und da geht es tatsächlich einmal um das Phänomen, dass man mit allen anderen Hobbys, die man so haben kann, Musik hören, Bücher lesen, sogar Fernseh gucken, quasi frei heraus sagt, oh ja, ich habe den ganzen Tag in der Ecke gesessen und war in dieses Buch vertieft oder ich habe die Serie durchgebinged, aber kaum einer sagt halt so in der Öffentlichkeit, ja, und da habe ich einfach 3 Tage durchgezockt oder wird dann,
das hat mich erfüllt.
Genau, und es wird halt komisch angesehen, also weil es einfach was immer noch etwas ist und das greift auch zurück auf dieses Kulturding, was wir eben hatten, als wäre das etwas Verachtenswertes, obwohl andere Hobbys das vollkommen in Ordnung ist, wenn man sich komplett darin verliert. Und das ist die eine Seite des Artikels und zum anderen geht es darum, dass halt auch, da hat er ein paar sehr amüsante Steam-Reviews rausgepickt. Leute schreiben, wie schlecht Spiele seien und er meinte, verhältnismäßig oft seien es Free-to-Play oder Online-Rollenspieler, sowas wie Apex Legends, Destiny 2, Path of Exile und sonst dergleichen, die dann schreiben, es wäre ein beschissenes Spiel, Zeitverschwendung oder sonst wie. Und wenn man dann schaut, haben die Spieler, die das schreiben, über 1000 Stunden in diesen Spielen verbracht, um zu dem Ergebnis zu kommen, dass es scheiße ist. Und da schreibt halt, wie das überhaupt sein kann. Dass man, ob das quasi wie so eine Sucht ist, dass man was Schlechtes spielt und dass man ja eigentlich auch viel schneller erkennt, dass man da gerade was Schlechtes spielt.
Ich meine, ich finde ja auch, also zum einen würde ich natürlich da mit ihm gehen. Also ich finde, also für mich ist Spielen, ich bin ein Mensch, der muss seine Zeit immer so konstruktiv wie möglich irgendwie nutzen. So, das heißt, ich strebe auch schon nach Spielen, wo ich das Gefühl habe, gerade auch was zu lernen vielleicht oder irgendwas mit mir anzufangen. Ne? Auf der anderen Seite ist es für mich, und das wird jetzt, wie gesagt, durch diese neue Erkrankung, auch immer wichtiger, Stress zu reduzieren. Mhm. Das heißt, Entspannung zu finden. So, und Entspannung finden kann ich wunderbaren Spielen, die total blöde Idle-Games sind, wo ich einfach wochenlang eine Farm hochziehe. Und ja, ich kenne das Gefühl, sich schämen zu müssen, ne? Aus dem Elternhaus und bin ja auch ein Kind der 90er. Und irgendwie komme ich auch immer mehr dazu, dass ich mich nicht schämen will. Ich habe den ganzen Nachmittag gezockt. Es war eine richtig geile Erfahrung. Ich habe dabei was gelernt und Feierabend so.
Und da ist, also wäre jetzt meine Frage, die steht so nicht in dem Artikel, aber das wäre was, was ich mich frage, wieso gestehen wir uns nicht zu, auch eine gute Zeit zu haben mit dummen Spielen? Wenn es uns ja beruhigt, wenn es uns ablenkt, wenn es uns irgendwie eine gute Zeit macht. Ich habe das auch, also ich sage jetzt nochmal Fortnite, aber das spiele ich ja gerade und das trifft ja genau diesen Kern eines Spiels, was tatsächlich, es ist halt, es macht Spaß, es ist auch an sich ganz gut. Ich kann nur nicht verstehen, wie Leute das über Jahre spielen. Ich werde jetzt diese eine Season mal mitspielen, danach werde ich 2-3 Monate Pause machen, weil dafür ist es mir dann zu dumm.
Du spielst es ja auch vor allen Dingen wegen deinem
das
Sohn.
Das auch, aber ich spiele es auch abends manchmal selber, weil ich will halt noch ein Level höher steigen oder
ja,
so.
Ja, ja, ja.
Und das macht mir auch Spaß, aber, und da würde ich auch gar nicht sagen, wie doof ich die Zeit verbracht habe, weil ich habe wirklich Spaß dabei. Nur ist das so ein Spiel, da kann ich schon verstehen, wenn ich da jetzt tausende Stunden rein versenken würde, hätte ich doch irgendwann ein schlechtes Gefühl. Und die Frage ist auch, und da sind wir nochmal bei dem Artikel, da geht es nämlich am Ende darum, wieso es denn unbedingt so Spiele sein müssen, die quasi getriggert sind darauf und so Glücksspiel-Endorphine entgegenzuwerfen,
Ja,
wie
genau.
halt Fortnite, wie sonstige Sachen, sondern nicht lieber etwas, was uns irgendwie ein bisschen mehr fordert oder fördert oder uns ein gutes Gefühl macht, ohne immer so einen Loot-Trigger zu machen.
Das ist das, da wäre ich jetzt auch drauf zu sprechen gekommen. Ich glaube, ich würde sagen, es ist Zeitverschwendung, wenn das Game Design so ist, dass ich in irgendwelche Glücksspielspiralen reinkomme, wo es immer nur drum geht, mir noch weitere Dopamine zu entlocken, ne? Dann würde ich auch sagen, das ist Zeitverschwendung. Und sowas merke ich zum Glück aber immer ganz gut. Aber da wäre ich tatsächlich dann auch empfindlich und würde sagen, boah, nee, das ist ja Zeitverschwendung, weil da gebe ich ja nur einem inneren Trieb nach.
Ich bin da zwiegespalten. Ich finde, empfinde das auch so, aber selbst da denke ich, wenn man das, klar, man sollte da nicht sich drin verlieren und nur noch sowas machen. Aber andererseits, wenn du, wie du eben beschrieben hast, Stress abbauen musst, wenn du dann eine Stunde oder so am Tag findest, wo du halt so ein blödes Dopaminspiel spielst, also ne, Vampire Survivors wäre da ein guter Fall, oder auch halt so ein Fortnite, wo du bis zum nächsten Skin, den du freischalten kannst, noch schnell spielst und du bist dann kurz glücklich. Warum nicht? Man sollte sich halt nicht so gefangen lassen und dann vielleicht zwischendurch nochmal was spielen. Weil es gibt einfach so viele
Ja.
tolle Spiele. Ich glaube, das Ärgerliche ist eher, weswegen ich es auch nicht verstehen kann, Leute, also ist jetzt auch hier dieses Call of Duty Warzone. Das ist doch im Grunde Fortnite für Erwachsene, wenn ich das richtig verstehe. Das ist auch ein Battle Royale, ne? Und alles ein bisschen düsterer. Und ich habe Arbeitskollegen, die spielen ausschließlich dieses Spiel seit Jahren jetzt, seit das raus ist. Und da frage ich mich halt, ist das dann noch Videospielen als Hobby? Ist das, du erlebst ja nichts mehr. Ich erlebe ja in Videospielen tolle Geschichten. Ich komme in andere Welten. Ich kann wer anders sein.
Ja, aber da würde ich sagen, doch, das ist für mich doch sehr wohl Videospiel, weil das ist ja jetzt kein Spiel, was die wahrscheinlich jahrelang den Singleplayer nur spielen, sondern die treffen sich wahrscheinlich abends und dann ist es was Soziales, ein soziales Event, über das man auch morgens dann noch spricht. Man fühlt sich in der Gruppe, das fühlt sich gut an, man ist mit Freunden abends noch aktiv. Das kann ich mir doch eher vorstellen, oder?
Vermutlich. Ich spiele ja wie immer alles nur alleine.
Ja,
Deswegen,
kann ich auch verstehen. Ja.
aber da würde ich denken, immer dieses eine Spiel, ich hätte da halt das Gefühl, ja, das ist genau wie ich nicht Serien nochmal gucke, die ich schon kenne oder so, sondern immer was Neues
Ja.
sehen will. Und bei so einem Spiel, das wäre mir zu redundant.
Ich kann mir auch vorstellen, ich meine, du und ich, wir kommen aus einer anderen Zeit. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir beide sehr wohl noch in uns eingefleischt die Zeit haben, wo man halt wirklich nur 5 Spiele zu Hause hatte. Und ich bin jetzt sehr, sehr glücklich gerade über dieses Überangebot an Spielen, weißt du? Ja, also vielleicht mischt das da auch noch mit. Aber
Ja, das
naja.
kann auch sein. Ich bin ja auch so jemand, der unbedingt alles ausprobieren muss. Und
Ja.
ich habe auch gar kein schlechtes Gefühl dabei, mal Dinge auch sein zu lassen. Also ich bin kein Komplettist. Wenn ich merke, das packt mich nicht, dann lasse ich es halt einfach links liegen. Ich meine, das ist leicht gesagt mit einem Game Pass-Abo. Aber auch so, ich breche auch Filme ab und so, weil dafür denke ich immer, es gibt noch so viel, was ich entdecken will. Ich
Finde ich
möchte
aber
mich nicht
gut.
wo durchkämpfen, nur weil ich es halt angefangen habe oder gesagt habe, das muss ich halt fertig machen. Da fühle
Genau.
ich mich nicht gut bei.
Genau, da bin ich leider einer dafür. Ich wäre auch so gerne wie du. Du machst das genau richtig. Was dann, ich sag mir halt, boah, nee, dieser Kackfilm, der läuft jetzt schon eine Stunde. Die ganze Stunde ging mir nur auf die Nerven und den gucke ich jetzt auch noch zu Ende, weil sonst war diese Stunde vergeblich, ne? Und ich glaube aber, so wie du das machst, ist das besser.
Man ist auf jeden Fall zufriedener. Insofern, genau. Also viel mehr ist in meiner Presse nicht passiert.
Ich schließe mich dir gern mal an heute.
Okay.
Ich bin, wie gesagt, jetzt auch gerade, nehmt es mir nicht übel, wie gesagt, ich bin auch gerade mittendrin in diesem Reha-Scheiß und mein Kopf geht von vorne nach hinten. Ich habe auch einiges gelesen, aber genau, ich würde es gerne von meiner Seite auch dabei belassen.
Prima. Und dann schauen wir mal, was uns im Thema erwartet.
Jawohl, auf geht's.
Und jetzt das Thema.
Gut, wir sind im Themenblock angelangt. Nach ein paar kurzweiligen vorherigen Blöcken von Marcel und mir haben wir uns jetzt eine Gästin dazugeholt. Hallo Gina.
Hallo.
Und du hast quasi auch schon ein Thema für uns mitgebracht, weil du hast ein Genre, was dich besonders begeistert im Videospielen. Dann sag doch mal kurz, welches und was du da besonders spielst.
Und zwar geht es um Survival Open World Games. Besonders mag ich daran den Baumodus. Ich bin leidenschaftliche Bauerin, aber eben auch in Survival Games ist noch das Überleben dabei. Und da spiele ich zum Beispiel Medieval Dynasty super, super gerne. Oder aber Subsistence. Und ich weiß nicht, ob ihr es kennt, Green Hell, das ist auch noch super und es hat halt bei allen drei Spielen super schöne Welten dahinter. Und das finde ich immer ganz, ganz wichtig.
Die sagen mir tatsächlich alle drei gar nichts. Ich hatte
gar
jetzt,
nichts?
Nein.
Ich schließe mich da an. Ja gut, mit diesem Dynasty eher vom Namen so, aber ich will mich da nicht zu. Also wenn ich über Open-World-Survival-Spiele nachdenke, dann kommt mir als erstes DayZ in den Kopf, wobei das ja nicht wirklich Open-World ist. Wobei doch, das ist Open-World.
Ja, doch, schon. DayZ, und Survival-Arten,
genau. Genau, also die Mod von früher, und zum anderen kommt mir natürlich brandaktuell Valheim in den Kopf.
Valheim, ja, das habe ich noch gar nicht gespielt tatsächlich. Ne?
Also auch eine, oder was Jenny, also meine Freundin und ich sehr gerne spielen, ist Don't Starve Together zusammen.
Don't Starve Together.
Das ist auch total schön, weil da geht es halt auch um Lager bauen, um Ressourcen craften, um bla bla bla. Ja. Und das ist aber eher natürlich wahrscheinlich, das sind jetzt alle Spiele, die nicht so überrealistisch sind. Ich weiß nicht, ob deine da vielleicht einen anderen Weg gehen.
Die sind eher realistisch, genau. Also man muss sich zum Beispiel in Green Hell auch drum kümmern, wenn man eine Wunde hat, dass die dann, weil man ist da in tropischen Gebieten, und dass die sich nicht entzündet. Und also Details, genau, worauf ich halt auch gar nicht stehe. Es gibt ja so viele Survival-Games, die echt top sind. DayZ oder Lost Ark und so Dinge. Aber da ist so viel Gewalt dabei. Und ich bin absolut kein Freund von vielen Kämpfen oder Angriffen etc.
Aber da sollte Valheim ja eigentlich genau da sein, ne? Also weil Bauen da zum Beispiel auch so wichtig ist.
Ja, wenn es im Vordergrund steht, Bauen, und aber auch schon Survival, also man darf schon auch ein bisschen ums Überleben kämpfen. Sons of the Forest zum Beispiel, super tolles Game, aber mir wäre es tatsächlich zu gruselig.
Ja, das habe ich auch Videos gesehen. Ich sage noch kurz, also bei mir Survival-Spiele, also was ich halt am meisten gespielt habe, ist mit meinem Sohn Minecraft.
Ah ja, super Spiel.
Valheim habe ich ja auch ein bisschen mit den anderen gespielt.
Ja, mit mir.
Genau. Und ansonsten hatte ich gesehen, dass im Grunde ja No Man's Sky auch noch irgendwie darunter fällt.
Ah.
Also, schon.
Das spielt zum Beispiel der Sascha gerne, mein Ehemann. Der liebt, No Man's Sky, ich sage immer Nomanski, was ich so witzig
Das anhört. Fand ich, darf ich da rede ich gerne mal gerade rein. Also ich habe es letztes Jahr für eine Woche oder so probiert und das fand ich wirklich langweilig und stupide. Ich meine, es hat alle Elemente drin. Ihr könnt eine Bingo-Liste machen, ne? Ihr könnt rumfliegen, die freie Welt erforschen, craften, bauen, sammeln, bla bla bla, geht alles. Aber es ist ansonsten so wirklich, oder es ist wirklich unspektakulär. Es ist wirklich ein langweiliges, unspektakuläres Ding. Also ich kann dem wirklich nicht viel abgewinnen. Also ich gönn's natürlich jedem.
Es ist ein Erkundungsspiel,
ne? Ja, es ist
erkundet vorrangig.
Ja, vielleicht geht's irgendwie drum, dass man irgendwie. Aber dann denke ich mir, dann spiele ich lieber sowas wie Starbound oder Terraria oder so, weißt du? Dann habe ich das auch. Aber mein Gott, jeder spielt ja eh gerne
was
anderes.
Das kenne ich jetzt gar nicht. Was gibt's da dann noch für Sachen, die dich dann mehr interessieren?
Naja, das sind halt 2D-Open-World-Spiele, das heißt, und Survival-Spiele, ne? Und das heißt, dann hüpfst du irgendwelche Planetenoberflächen und so entlang. Und das ist halt auch ganz süß, aber ist natürlich eine andere. Aber ich wollte dir das gar nicht madig machen oder dein Mann.
Nein, um Gottes Willen. Also, No Man's Sky ist so tatsächlich gar nicht mein Spiel auch. Ich mag jetzt allgemein so Universum-Spiele oder mit Planeten und Star Wars so nicht so gerne, aber vom Sascha eben. Und der spielt es wirklich gerne und erkundet dann auch stundenlang. Ich weiß nicht, ob ihr Kerbal Space Program kennt?
Ja, das kenne ich auch.
Ja, jetzt sind wir schon wieder weg von den Open World.
Ja, da gehen wir jetzt zurück. Das hatte ich nur als Spiel, was ich halt gespielt habe. Ich habe es auch nicht so lange gespielt. Und bei mir ist halt so, sobald Planeten, Raumschiffe oder dergleichen drin sind, hat es mich halt. Insofern fand ich da die Mischung mit dem Survival ganz gut, aber wie Marcel schon sagt, mir wurde es auch irgendwann zu öde, obwohl es halt perfekt war zum Podcast hören nebenbei. Aber ja, wie gesagt, Valheim hat mir gut gefallen und da bin ich dann auch eher wie das, was du sagst, ich baue halt am liebsten, ne? Während die anderen irgendwelche Bosse legen oder sonst wie, habe ich halt Sachen gesucht und gecraftet und es gab dann zwar schon Holz und Steine zur freien Verfügung in rauen Mengen, aber ich habe es selber zusammengesucht. Wie kamst du denn zu dem Genre? Also ich meine, du bist ja wahrscheinlich nicht als allererstes damit in Berührung gekommen. Wann hast du das erste Mal ein Spiel gespielt, wo du für dich gemerkt hast, das ist jetzt mein Ding?
Also das war tatsächlich Medieval Dynasty. Da geht es ja auch darum zu überleben. Da gibt es auch Schufte, also so Räuber, die dann in den Büschen sitzen und einen ab und zu mal angreifen. Aber das war okay. Und da habe ich tatsächlich auch nächtelang durchgezockt, als das Spiel neu rauskam und auch noch im Early Access war. Das war vor 4 Jahren.
Mhm.
Genau, das war dann sehr, sehr interessant, auch den Alltag zu meistern. Aber in der nächsten Nacht musste wieder Medieval Dynasty ran. Was ich natürlich auch ganz, ganz toll finde, super Spiel, ist Raft.
Ah, ja, das kenne ich sogar auch.
Raft ist toll. Das haben wir auch ewig gesuchtet, der Sascha und ich, bis in die frühen Morgenstunden. Und ja, weil da ist es einfach, oh, du kannst so schön bauen, aber du hast immer noch diesen Nervenkitzel. Und drauf gekommen bin ich tatsächlich, weil ich Bushcraft liebe.
Ah, okay, das verbindest du mit dir. Ich mag mal gerade die MCNZ-Hörer aufklären.
Ja.
Sascha ist dein Ehemann.
Genau, Sascha ist mein Ehemann.
Genau, ne? Also ihr spielt das dann zusammen. Genau. Ja, also und das Medieval Dynasty hat dann für dich quasi die Brücke zu allen anderen Dingern gelegt, ne? Also, aber das Survival muss schon dabei sein.
Survival, ja, ist schön, wenn es dabei ist, natürlich, aber es gehen auch so Sachen wie eben Minecraft oder Pumpkin Days. Das sind dann so Bauernspiele, wo man einfach seine eigene Farm macht.
Und genau, so. Ne? Also einfach so Überlebensspiele. Also, was ist Überlebensspiel? Das ist ja auch Survival.
Aber
dass man nicht unbedingt immer um sein Leben kämpfen muss, weil.
Genau,
das,
genau. Das bedeutet Survival gar nicht für mich.
Ja, genau. Für mich eigentlich auch nicht. Und es stresst mich auch nur. Also,
das wollte ich auch noch sagen. Entschuldigung, Marcel.
Alles gut, hau rein.
Es gibt ja eine weite Bandbreite auch von Survival ist ja nicht gleich eben mit Zombie gegen Zombies, um dein Überleben zu kämpfen, sondern auch einfach nur in der Natur zu überleben oder eben auf deiner Farm zu überleben und ja. Aber für viele bedeutet es einfach, dass Zombies dabei sind oder Sons of the Forest und es sind, also viele denken gleich an solche Spiele.
Ja, das ist auch das Erste, was mir in den Kopf kam, bis ich dann kurz nachgedacht habe und gesagt, nee, ist ja Quatsch. Man überlebt ja auch schon, wenn man, also im Grunde ist ja Harvest Moon ja fast dann auch schon ein Survival-Spiel.
Das habe ich früher als Teenie auch ganz oft gespielt. Harvest Moon oder Zelda, Wind Waker und
ja. Ich würde sogar jetzt gehen zu sagen, Zelda ist auch ein Open-World-Spiel, aber mein Gott.
Ja, das stimmt. Und so ging es dann ja immer weiter bei mir und dann habe ich ja noch meinen Ehemann, der auch gerne spielt und wir haben dann wirklich also immer auch geschaut, ob es Survival-Spiele neue gibt. Also, aber eben auch aussortiert, weil es gibt natürlich viele, viele, viele mit viel Gewalt, was jetzt nicht so, ja, ist einfach nicht so unseres. Wir haben früher auch COD gespielt, Black Ops und so und ein bisschen geballert, aber das hat sich rauskristallisiert, dass eben genau die Survival-Spiele uns ansprechen und auch so den psychischen Ausgleich zum Alltag ganz gut geben.
Ja, ich würde tatsächlich Survival-Spiele auch eher als entspannend, also entspannend. Weißt du, ohne. Ich muss mich halt nicht einkacken. Also ich muss mich hier nicht wirklich fürchten. Also DayZ damals war wirklich das letzte Mal, wo ich mich vielleicht mal erschreckt habe vor einem Zombie daraufhin kamen ja irgendwie die ganzen Spiele. Aber dass ich wirklich Schiss beim Zocken hätte, das ist mir auch zu stressig mit einer 40-Stunden-Arbeitswoche, denke ich mir auch, nö.
Ja, definitiv. Aber das ist auch immer Geschmackssache, weil es gibt auch Leute, die brauchen genau das Adrenalin, um runterzufahren.
Und du spielst dann aber schon gerne, also weil du sagst ja eben so mehrere Titel, also unterschiedliche Titel. Ist nicht so, dass du in einer Welt so richtig verhängst und nur sein willst?
Komplett. War jetzt zuletzt bei Subsistence so. Das ist auch ein Spiel im Early Access, aber sehr unbekannt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es ist, da ist man einfach auch komplett in einer Welt drin, in einer Open World, ganz alleine mit Tieren und sucht eben Dinge und sammelt und baut und versucht zu überleben. Und es ist auch echt schwierig, also wenn man irgendein Tier erlegt, dann hat man direkt eine Infektion, weil man sich nicht die Hände wäscht. Und man muss auch auf Eiweiß und Proteine gucken und sowas.
Ach,
ja, das, da bin ich komplett.
Das ist ja anstrengender als mein Leben.
Ich wollte gerade sagen, das schaffe ich ja nicht in meinem echten Leben.
Dieses Spiel ist tatsächlich auch ein bisschen anstrengend, weil man halt so aufmerksam sein muss die ganze Zeit. Aber da bin ich auch tatsächlich nächtelang drin verhockt.
Also ich werfe jetzt mal eine steile These in den Ring, die mir gerade in den Sinn gekommen ist. Ihr dürft mich danach als sexistisches Arschloch beschimpfen, aber
jetzt bin ich gespannt.
Meine Freundin und ich spielen auch gerne Open-World-Survival-Spiele. Und was du und sie gemeinsam habt, ist dass ihr mit Vorliebe baut. Also Till, was.
Ich wollte gerade sagen, was sagt das über mich aus?
Ne, ja, aber Till, was die Jenny auf dem Valheim-Server dahingestellt hat, also unfassbar einfach. Und ich will das nicht so sagen. Ich will jetzt nicht sagen, Frauen bauen lieber oder so ein Quatsch. Ich glaube nicht, dass es sexistisch begründet ist. Aber, und ihr seid ja auch nur zwei, eigentlich kann man das überhaupt nicht generalisieren. Aber trotzdem würde mich das ja doch sehr interessieren, warum du vor allen Dingen sagst, dass dich das Bauen interessiert und warum du dann nicht ein Bauspiel nimmst, sofern es die gibt.
Also, weil ich die Spannung schon ein bisschen auch liebe, nur nicht so heftig. Jetzt wie bei Sons of the Forest, da kommen halt echt üble Viecher aus dem Gebüsch und das wäre mir zu viel.
Also die Melange macht's für dich.
Genau, die Spannung ist trotzdem auch wichtig und ich würde gar nicht sagen, dass das ein Frauending ist, dass Frauen lieber bauen, sondern allgemein, also ich kenne auch ganz viele Männer, die gerne bauen. Jetzt hier Till baut ja auch super gerne, hat er gesagt.
Vielleicht ist das Kämpfen eher ein Männerding als das Bauen ein Frauending oder
Ja,
so.
das, ja, also ich glaube, das Bauen an sich ist ein Jedermannsding, das Kämpfen kann schon eher ein Männerding sein. Also
Ja.
gerade auch Blut und Waffen und ja.
Ja, ich meine, ich habe die ganze Zeit wirklich immer Valheim im Kopf und ich kriege meine Freundin nicht dazu überredet, mal mit mir in den Dungeon zu gehen. Aber
Ich
wenn es
glaube, ich
um.
sollte das mal spielen
Ja,
mit dir.
das solltest du, das solltest du eh. Aber genau, aber wenn es darum geht, irgendwie fünfstöckige Hochhäuser zu bauen aus Wikingerfellen, dann ist sie sofort dabei. Frag mich
Da bin
nicht.
ich auch sofort dabei.
Genau.
Und dann ist ja die Frage, Gina, was bist du für ein Bautyp? Das hatten wir ja im Podcast schon mal als Thema. Bist du ein Schönbauer,
Das stimmt. Das
Schönbäuerin
stimmt,
oder
genau.
baust du praktisch und
Genau.
Nee, ich
quasi
bin, ja.
nutzgerecht?
Ich versuche schon beides, gerade bei Raft muss man das extrem praktisch bauen, damit man auch gut an die Sachen drankommt und nicht ewige Wege hat. Aber eher komplett ein
Ja, aber
Schönbauer,
warum?
eine Schönbäuerin.
Ja, Till,
Weil,
ich hab dich dasselbe gefragt. Was bringt
jetzt
es denn
pass mal,
in einem
warte.
Computerspiel, dass da was schön aussieht? Das ist doch,
Ja, aber das
das.
muss ja auch nichts bringen, Marcel. Guck mal, es ist wunderschön, man baut und man steckt da echt viel Liebe und Leidenschaft rein und am Ende stehst du einfach so vor deinem wunderschönen Gebilde und hast.
Ja, also.
Du siehst das Ergebnis einfach und wenn man halt Wert auf die Ästhetik drumherum legt, klar, dann macht man es schöner. Ja, ich denke auch bei einem praktisch gebauten Gebilde bist du stolz am Ende drauf.
Ja, schon, weil ich denke, boah, geil, jetzt kann ich da reingehen und habe 15 plus 15 auf Schaden. So, ja. Ich finde Anno, also das letzte Anno, das hat es total bescheuert gemacht. Nämlich da wirst du mit Geld und Einfluss belohnt, wenn du schön baust. Aber nicht, wenn du wirklich schön baust, sondern wenn du mehr Brunnen, die teuer sind, auf deine Insel stellst. Das zählt das Spiel dann als schön bauen, weil wie will man schön bauen bemessen? Und das führte dazu, dass ich einfach die kompletten Insel mit Brunnen zugeklatscht habe. Also da denke ich mir auch so, ja, aber das ist ja auch schön bauen in der Perversion. Das ist doch nicht, also so
Ja.
sollte es doch nicht sein.
Ja, ich würde schön bauen als kreativ bauen ansehen. Wie zum Beispiel Echtis Haus. Ne? In Valheim hat unser MCZ-Kollege Echti ein
Das
wunderschönes
stimmt.
Haus mit so einer
Und
auslegenden
dem
Veranda
Schild,
und
das
einem
Schild.
riesigen Schild,
Ja.
wo Echti steht. Und da ist halt, also ich finde, kreatives Bauen ist schön bauen,
Ja.
als wenn du einfach nur praktikabel 4 gerade Wände, sonst wie. Also man muss schon beim Bauen manchmal
Logisch vor allem.
Misserfolge haben, weil die Statik
Ja.
nicht passt, weil man schön bauen wollte. Das hatte ich nämlich auch. Ich wollte was Schönes bauen, dann ging die Statik flöten. Aber ist mir lieber, als wenn ich einfach nur so einen Klotz dahinstelle und dann halt rausgehe
Aber
und
wenn ihr
Monster
euch
jage.
entscheidet, wir reden hier über Open World Survival Spiele. So, wollt ihr denn ein lieber sicheres Haus gegen Zombies oder wollt ihr lieber ein schönes Haus? Aber da könnte sein, dass die Zombies durch die Blumentapete gesprungen kommen.
Ja, nee, das muss schon beides passen. Natürlich muss es dem Spiel und den Gefahren im Spiel auch angepasst sein. Also kannst jetzt nicht einfach, weil du einen schönen Stall bauen willst, ohne Türen oder ein Glashaus, das schnell kaputt geht, bei Sons of the Forest hinstellen, weil, ja, geht ja nicht. Aber in Minecraft halt wieder schon.
In Minecraft ist es sogar so, ich fange oft an, mir in so einer halben Höhle ein Haus zu
Ja,
bauen, weil es
das
einfach
kenne ich
schnell
auch.
geht, dann kann ich Ressourcen sammeln und dann tausche ich aber nach und nach die Wandteile gegen
Ja.
schönere Steine aus, obwohl es ja egal wäre, weil man es von außen nicht sieht, weil ich halt eine schöne Optik habe. Also dann kommt halt polierter Andesit nach innen und sonst wie und so baue ich nach und nach, tausche ich Materialien wieder aus in etwas Schöneres, wenn
Ja,
es mir möglich ist. Also mir geht es da wirklich schon
mache
um
ich
die Ästhetik.
tatsächlich auch so. Also erstmal praktisch und dann aber ja schön ausbauen. Und Marcel, warum kann es nicht schön und praktisch zugleich sein? Das ist doch das Ding.
Ich will nur wissen, wenn man auf die Spitze treibt, denke ich mir, man muss
Ja.
es immer, ohne dass ich Ahnung hätte, aber man muss eins einschränken. Aber ich muss dazu sagen, Till, ich mache das genauso wie du und wie ich verstanden habe, Gina auch. In RimWorld nämlich zum Beispiel, da buddel ich immer irgendwelche Höhlen an und dann baue ich die aus zu Häusern und so. Das ist dann einfach praktisch und sieht geil aus. Ich finde so, wenn das Natürliche mit dem Konstruierten zusammenkommt, das ist eine ganz schöne Ästhetik tatsächlich.
Was ich an sich, um nochmal zu dem allgemein diesem Genre zurückgehen, da hatte ich mit Marcel, hatte ich das schon mal angesprochen, dass mich da diese Frage interessiert. Wir leben ja gerade, außer dass jetzt die Welt an anderen Ecken und Enden zusammenbricht, in einer Welt des Überflusses, des Konsums und gerade jetzt sind in den letzten Jahren Survival-Spiele das ganz große Ding. Es schießt ja an
Das
jeder Ecke
stimmt.
neue Survival-Spiele raus, wenn man sich
Ja,
Streamer
total.
anguckt, die streamen das. Also, was macht das aus, dass Leute unbedingt in eine virtuelle Welt flüchten wollen, wo anstatt was Schöneres zu erleben, möchten sie quasi aufs Minimalste zurückgeworfen werden und sich dann da durchkämpfen, während sie in meisten Zeit hier bei uns in westlichen Ländern in Häusern sitzen, wo sie alles haben und alles gut ist. Also wie kommt, kannst du bei dir das nachempfinden, woher das kommt, dass du gerne im Spiel so mit nichts leidend dich erst emporkämpfen
ja
musst?
Genau so, wie du sagst. Ja, ich denke, das ist auch der natürliche Trieb im Menschen ein bisschen, der einfach und natürlich so wie die Welt sich verändert und an allen Ecken und Kanten auseinanderbricht, so ein bisschen wollen die Leute überleben, lernen, weil das ja auch viele verloren haben. Bei mir ist es definitiv eine Leidenschaft, ja auch draußen zu sein und im Wald zu schlafen und mir aus nichts ein Feuer zu machen und so. Wahrscheinlich ist es ja eine Parallele dazu.
Ja, würde ich mal einhaken wollen. Ich glaube auch bei dir, Gina, würde ich das auch so sehen, denke ich. Ich denke, wenn es darum geht, warum wir oder dass man sich, also ich meine, das ist ja der Charakter von so einem Survival-Spiel oder von so einem Open-World-Survival-Spiel ist ja, dass man sich hocharbeitet. Man hat am Anfang nichts und am Ende hat man alles so. Und das ist ja aber einmal mehr nur die typische Heldenreise, weißt du, die es seit 30, 40 Jahren schon in jedem Rollenspiel gibt, die gibt es in jedem Kinofilm und so weiter und so fort. Und ich glaube, das funktioniert aber ganz gut, das muss ja am Setting irgendwie liegen, diese offene Welt, du kannst gehen, soweit du willst, solange du willst.
Genau, diese Freiheit, die man hat und aber auch Möglichkeiten natürlich, man hat jetzt andere Möglichkeiten als hier, ich kann mir alleine in der Natur eine Hütte bauen, vielleicht ist es einfach die Sehnsucht nach Ruhe.
Also ich habe schon überlegt, oder ich habe, als ich über den Podcast nachgedacht habe, jetzt in den letzten beiden Tagen, habe ich mir überlegt, okay, ob der nicht auch ein Teil davon ist, unbedingt, also ein Kern von Open-World-Survival-Spielen, dass die zufallsgeneriert sind, die Level. Ich würde persönlich sagen, nein, muss nicht sein, aber irgendwie gehört es für mich doch dazu.
Wie meinst du Level zufallsgeneriert?
Naja, also wenn du jetzt zum Beispiel an Valheim denkst oder Don't Starve, da gehst du rein und du kommst vor zufällig vom Computer erbaute Welten und fängst da an zu spielen drauf.
Ja, natürlich. Und dann hast du was Vorgegebenes, aber du kannst dich dort frei bewegen und einfach frei sein. So, ich meine, ich gehe auch in den Wald und baue mir aus Stöckchen irgendwas und das kommt also bei mir definitiv daher, dass ich auch Bushcraft und Outdoor-Aktivitäten so liebe.
Ja, oder? Das kann schon gut sein. Das heißt
aber den Alltag, dass der Alltag, der ist ja nun mal da und da kann man das ja auch nicht immer ausleben, aber eben dann einfacher in so einem Spiel.
Ja.
Also ist das bei dir gar kein Gegensatz, sondern du führst einfach was fort, was du in deinem echten Leben schon magst, nur halt nicht so ausleben kannst.
Ja.
Weil bei mir sehe ich das nicht. Ich meine, ich wohne auch am Wald, ne? Wir gehen im Wald spazieren so, aber ich bin jetzt niemand, der vielleicht durch einen zu großen Aufenthalt in Campingzelten als Kind treibt es mich da gar nicht mehr hin, ungefähr. Aber in Spielen gefällt mir das schon.
Passt mal auf, ich habe noch eine Frage an euch beide, weil was euch beide eint, ist, ihr habt beide Kinder. So, vielleicht sind die unterschiedlich alt, ja, eigentlich nicht so ganz. Auf jeden Fall, ich denke mal, oder zumindest bei dir weiß ich es auch, Till, dass ihr auch vielleicht ab und zu mal mit euren Kindern zusammenspielt. So, noch nicht einhaken, ich formuliere das aus. Bieten euch diese Art Spiele tolle Möglichkeiten, mit euren Kindern zusammenzukommen? Weil wenn ich dran denke, okay, wenn ich jetzt irgendwie rumballer oder so, dann ist es was anderes, als wenn ich mit meinem Sohn, mit meiner Tochter eine Hütte zusammenbaue, ein Haus zusammenbaue. So, das würde mich interessieren.
Ja. Also ich würde nicht definitiv würde nicht wollen, dass jetzt mein Kind reinkommt und ich gerade den Zombies den Kopf wegballer so und die Gedärme rumfliegen. Da ist es schon schöner natürlich, wenn es einfach mit dann zusammen vielleicht auch mal einen Block legen kann oder so. Wie jetzt du, Till, ja gesagt hast, mit deinem Sohn spielst du ja auch Minecraft und das passt. Das ist ein kreatives Spiel.
Ja, momentan leider kaum noch.
Oh.
Jetzt momentan ist er im Fortnite-Fieber. Aber Minecraft ist halt, das war super. Wir haben zusammen richtig tolle Sachen gebaut. Frustrierend war eher, dass er dann, wenn er mal gespielt hat, an Tagen, wo ich keine Zeit hatte, einfach meine Häuser umgebaut hat. Anstatt seins
kam ich
dann zurück und das mag ich halt nicht. Dass mein Haus nicht mehr so aussieht, wie es aussah, weil er der Meinung war, da kommt das und das rein und dann reißt er eine Wand ein.
Da habe ich immer Angst auf unserem Valheim-Server, dass ich mal auf den Server komme, meine Hütte ist komplett umgebaut oder weg.
Aber unter Erwachsenen ist er.
Ja, immerhin.
Genau, er hatte gefragt, ob er da mal mitspielen darf. Und ich habe ihm gesagt, auf gar keinen Fall, weil
du weißt ja nicht,
die anderen mögen das nicht,
wenn du
deren Häuser
umbaust. Du gibst ja Mühe, in deinem Valheim-Haus. Und du weißt ja nicht, wenn das nächste Mal nach einem Monat auf den Server kommt, ob da nicht einer gedacht hat, da stelle ich doch jetzt mal eine schöne Eiche hin. denke, was soll denn der Quatsch?
Genau.
Ja gut, aber gut, also diese Art Spiele, die sind auf jeden Fall auch besser da, um mit euren Kindern was zusammenzuspielen, als jetzt ein Shooter, ein Rennspiel, pipapo.
Ja, definitiv. Ich achte aber trotzdem auch immer drauf, dass ich eher abends spiele, wenn die Kinder schlafen. Jetzt meine 13-Jährige, klar, die schläft da noch nicht, aber gerade der Kleine, dass er gar nicht so sieht, dass ich nur am PC sitze und zocke, das wäre jetzt nicht so meins. Aber wenn er dann alt genug ist, werde ich mit ihm definitiv auch Minecraft spielen. Das
oh, weit weg kann es nicht mehr sein, oder?
Nö, jetzt wird er 3. So 3, 4 ja, Jahre auf weg, jeden ne? Fall noch.
Ja, aber das habe ich auch zu der Zeit habe ich auch immer geschaut, dass ich dann spiele, wenn ja. Er das nicht mitkriegt, damit einfach nicht das so gesetzt ist.
Genau.
Als, oh, das ist ja ein Ding, was man immer machen kann. Aber ich finde auch, die Survival-Spiele sind da eigentlich schon cool oder so Open-World-Spiele, weil man halt zusammen erkunden kann, der eine kann am Haus bauen, der andere, also wie
so
wir
Jenny
auch.
Jenny baut und Marcel geht in Dungeon rein.
Genau, genau so, genau so.
Das wäre auch noch ein Thema zu dieser Art Spiel. Das sind ja einfach hervorragende Koop- oder Multiplayer-Spiele. Habe ich ja bei Valheim auch gemerkt. Ich bin ja sonst nicht so ein Multiplayer-Spieler und da habe ich gemerkt, okay, das ist echt super. Ne? Einer baut, der andere geht irgendwas bekämpfen. Dann sagt man, hey, ich krieg den Boss gerade nicht fertig oder so, komm hier hin, dann hilft
das
man aus.
Das ist schon wirklich, genau, das ist wirklich ein Vorteil von Open Worlds, die halt auch unterschiedliche Bereiche hatten, Baubereiche, ein Dungeon, dies und das, papapap. Das definiert ja oder das redefiniert ja auch Multiplayer an sich, ne? Also es ist halt nicht mehr das, was es vor 20 Jahren war, man 10 Leute zusammen auf einer Map und behaken sich oder erleben irgendwas, sondern wirklich, du hast jetzt 10 Leute auf einer größeren Map und jeder spielt sein eigenes Abenteuer und manchmal geht man bei einem anderen vorbei und guckt, oh, was eine geile Hütte, oh, du hast dies, du und das und man, das stimmt, das ist ein viel freieres, ich finde, das ist auch irgendwie, das ähnelt viel mehr dem normalen sozialen Tun, ne? Also wenn ich dran denke, wie bin ich im normalen Leben, okay, ich gehe mal zu Freunden, ich gehe mal zu Nachbarn, ich gehe mal hier und da und das ist eigentlich viel näher am normalen Leben.
Es gibt ja ein, das wollte ich auf jeden Fall ansprechen, super cooles Survival-Spiel, das ich so gern spielen würde, aber mein PC packt es nicht. Mhm. Vielleicht kennt ihr das, das heißt Icarus.
Nee.
Nein,
nee, kennt ihr nicht.
Wir sind voll
da kann
die
man
Noobs.
Auch. Boah, ich hätte gar nicht gedacht, dass ich mehr kenne da als ihr.
Ich habe doch gesagt, du bist die Expertin in der Runde.
Also, ich sehe es nur bei Streamern, jetzt gerade wie Schlorox, und die spielen das auch zu. Und man ist eben in dieser riesen freien Welt. Gut, da gibt es ein paar mehr Tiere, die angreifen, die sind da ein bisschen aggressiver. Aber auch man baut und man muss zusammen so viel machen. Also man muss zusammen auch Aufgaben erfüllen. Oft eben diesem Planeten und eine Base bauen, eine sichere. Aber es läuft nur Hand in Hand und das finde ich schön. Da hat man wieder diese soziale Komponente auch voll dabei.
Ja, es ist natürlich ein bisschen mehr, ist mehr gezwungen. Es klingt so, als wäre man mehr gezwungen, zusammenzuspielen, ne? Also, ist
ja, stimmt schon. Da gibt es ein paar Aufgaben, da muss man tatsächlich zusammen spielen.
Also es ist ja auch die Frage, also für mich jetzt auch Open World Survival hat nichts mit Multiplayer zu tun. Ich
in
erster die Verbindung,
Linie nicht, nee.
Genau, die Verbindung ist eine ganz natürliche irgendwie, ne? Aber meiner Meinung nach muss kein Multiplayer da sein.
Muss nicht da sein, nö. Also erstmal nicht, aber ich finde, es ist eine tolle Option. Also gerade so für Sascha und mich, wenn wir einfach zusammen spielen können, ist schon immer toll.
Ja, ich finde es auch einfach schön, wie wir Valheim gespielt haben, dass man abends zufällig auf den Server geht, mal gucken, wer da ist.
Ja.
Total entspannt.
Ja, wir haben es ja da, ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren, weil so wie es auch anhört, kann man auch in Ruhe bauen und muss nicht unbedingt.
Ja, total. Wenn man die ersten Hürden gemeistert hat, kann man ganz in Ruhe bauen. Also wirklich, manchmal erwacht dann der Wald und dann kommen diese kleinen Lumpentypen da, aber an sich geht
eher
das gut.
So.
Wie ist das denn? Gibt es irgendwas in Open-World-Survival-Spielen, wenn du jetzt von einem neuen Spiel hörst, neues Spiel siehst, wo, wenn da ein Feature drin ist, wo du sagst, okay, das muss ich auf jeden Fall ausprobieren, gibt es da so ein Killer-Feature für dich oder ist es allgemein, dass du bei jedem Spiel aus dem Genre einen Blick riskieren möchtest?
Gar nicht bei jedem Spiel. Also ich bin da ehrlich, ich bin so eine schöne Bäuerin und ich finde es auch schön, wenn die Spiele schön sind, also die Grafik und ja, die Designs und die Welten. Und da kommt jetzt ein neues Spiel auch bald hoffentlich raus. Das heißt Palia. Weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt.
Danke für die Frage.
Wir sagen aber kategorisch nein.
Ja, ja.
Okay, super. Auf jeden Fall ist da auch Lebenssimulation dabei. Also du kannst ein Dorf machen, du kannst aber auch keins machen. Du kannst auch alleine in der Wildnis leben, wie du willst. Aber genau, du hast halt alles so dabei. Du hast, glaube ich, sogar aufs Klo gehen und so Sachen. Und ich finde es irgendwie cool, wenn es so nah am Leben ist, aber trotzdem eine fantastischere Welt.
Also wenn du so auf Grafik oder wenn Grafik für dich so ein bestimmtes Element ist, ich glaube, dann wirst du mit Valheim vielleicht doch nicht ganz so glücklich. Also es ist halt sehr stimmig.
Aber ne, das würde ich definitiv ausprobieren.
Ja. Ich finde, das sieht schon schön aus. Das
ich
ist jetzt
auch
nicht
schön.
Grafisch irgendwie vollkommen umwerfend, aber es ist in sich sehr stimmig. Die Häuser sind schön designt. Also das, ich finde das schon, man fühlt sich da richtig wohl.
Auf jeden Fall.
Also,
das ist sehr
ich finde auch Minecraft ist schön. Also es muss jetzt nicht unbedingt die Top-Grafik sein, so, aber wenn, dann ist es schon toll natürlich.
Ja, Minecraft ist halt auch schön, ne? Das passt ja auch alles. Muss halt passen. Du musst das Gefühl haben, die haben sich Gedanken über den Look gemacht.
Ja, genau. Und da steckt ein bisschen Herz und Liebe drin und das merkt man ja dann auch.
Ich muss auch sagen, dass das Top-Grafik für mich ein Ausschlusskriterium geworden ist. Also wenn du siehst, ein AAA-Titel mit Top-Grafik und dafür brauchst du eigentlich für mich eine Grafikkarte für 1000 Euro, dann denke ich mir, ach nö.
Ja,
nö, so geil kann das Spiel nicht sein. So, dann denke ich mir, nö.
Weil ich mich auch frage, wenn so viele Ressourcen in die Grafik gelaufen sind, wo fehlen die dann an anderer Stelle?
Ja, natürlich, genau das. Genau
ja,
das.
Die fehlen zum Beispiel auch oft in den NPC-Kommunikationen oder Dialogen, was da alles vorgegeben ist oder in der Story dann. Das finde ich immer ganz schade, wenn es in der Story fehlt, weil ich finde, Story ist auch ein wichtiger Faktor.
Das wollte ich dich auch noch fragen, genau.
Ja, eine schöne Story ist so...
In vielen Open-World-Survival-Spielen, also es ist ja nicht immer eine Story da, genau.
Genau, so, bei Subsistence zum Beispiel gibt es gar keine Story.
Oder Valheim, auch nicht, Don't Starve, auch keine.
Ja, man ist einfach da und jetzt mach mal.
Gibt es denn eins mit einer Story?
Also es gibt bei Medieval Dynasty tatsächlich eine Story, aber die ist, ja, die also die wäre noch ausbaufähig, finde ich, würde ich jetzt sagen. Aber ich habe sie schon auch mitgespielt und war auch dann teilweise schon überrascht und hatte so meine Aha-Effekte. Das war ganz schön.
Ja, gut sind natürlich immer frühe Klassiker wie Pokémon Snap. Aber
ja. ich würde mich an die N64 noch setzen und Zelda spielen.
Auf jeden Fall. Also, das Ocarina of Time, das spiele ich auch noch einmal im Jahr durch. Das ist super. Das ist ein Open-World-Spiel, aber nicht unbedingt Survival. Es laufen zwar Gegner in der freien Welt rum, aber ich meine, Survival ist ja eher geringer, aber es ist auf jeden Fall ein Open-World-Spiel.
Aber kann es denn Survival sein? Ich meine, du startest doch auch in der Stadt, oder nicht?
Nee, in einem Dorf.
Nee? In einem Dorf. Aber ein Spiel ein Survival-Spiel sein, wo du in eine Dorfgemeinschaft hineingepackt wirst, wo du auf Betten zurückgreifen kannst?
Wieso nicht?
Normal baust du ja auf Null auf.
Ja, wie meinst du das? Vielleicht verstehe ich dich falsch. Ich denke mir also, warum nicht?
Für mich Survival immer bedeutet, ich lande mit nichts im Nirgendwo und muss null aufbauen. Sobald ich irgendwo bin, wo es eine Infrastruktur gibt, ist der Survival-Gedanke ja nur noch so halb da.
Ja gut, aber was heißt das? Also wenn ich jetzt zum Beispiel in, mir fällt gerade kein gutes Spiel ein, wie du auch sei, man fängt ja immer bei wenig an, so. Und ob man dann zum Beispiel sich selber nachher einen Laden baut, obwohl einer in der nächsten Stadt steht, das ist ja dahingestellt. Also du baust ja nicht unbedingt alles auf, was schon irgendwie vorhanden ist. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich das richtig verstehe. Also für mich ist das im Kopf kein Opposit irgendwie. Das ist irgendwie alles noch miteinander, frag mich nicht.
Es ist dann aber, also für mich wäre es auch kein Survival-Spiel an sich. Das ist schon immer so von 0 auf 100 und auf den Körper achten und auf die Werte achten, dieses. Ansonsten ist es vielleicht eher Lebenssimulation.
Ich würde halt auch denken, wenn ich irgendwie neben einem Pennymarkt aufwache, selbst wenn ich kein Geld habe, ist es halt nicht Survival. Ich könnte
mir
was
wenn die
klauen,
Nacht gut war.
Also.
Aber wenn du es halt allgemein betrachtest, könnte es schon Survival sein.
Wenn ich neben einem Penny ne Markt ohne Geld aufwache. Till, danke ist schön. Wenn es noch Foren-Signaturen gäbe, du wärst mein Retter.
Oh Gott, na gut.
Mit Lachflash dabei.
Ja.
Aber es gibt tatsächlich einen Penner-Simulator, ne?
Ja, oh Gott, ja gut, den gibt's, ja gut. Gibt ja auch den Goat-Simulator, aber
Das ist auch kein Survival-Spiel, oder?
Ja. Nein.
Nein, naja, okay.
Ein Roleplay. Man versetzt sich in eine Ziege oder ein Penner oder. Ja.
Ey, das wäre geil, ein Survival-Spiel, wo du in der Stadt aufwachst nach einer durchgemachten Nacht mit keinem Geld
nichts
und einem kaputten Unterhemd.
Das ist ja im Grunde Disco Elysium, oder?
Ja, habe ich gerade auch angedacht. Genau,
aber wir hauen hier schon wieder viel zu gute Ideen raus, die nachher irgendwer klaut. Die anderen werden reich. Und,
Ja, du haust die raus. Ja. Ach, vorbei, eben habe ich sie rausgehauen. Na gut.
Gibt es denn auch mal ein Survival-Spiel, wo du vorher gedacht hast, ach, das wird ja cool? Und oder gibt es in Survival-Spielen irgendwas, was die machen können, außer der Gewalt? Das verstehe ich eh, was du da sagst. Dass sich das komplett abturnt und du sagst, nee, das funktioniert nicht, weil die machen eine spezielle Sache komplett falsch für das Genre?
Tatsächlich eine schwierige Frage, weil ich bin auch ein Mensch, der sehr offen ist für viele Dinge.
Aber das Setting, du hast eben schon gesagt, so Weltraum-Setting ist nicht so deins?
Also Weltraum-Setting wäre nicht so meins, nee, so Science-Fiction eher, ja. Richtung Science-Fiction wäre eher nicht so meins. Ich bin dann eher Berge, Natur und Seen und Sonnenuntergänge. Allerdings finde ich No Man's Sky auch wunderschön. Also es ist schon schön, da mit diesem Raumschiff rumzufliegen und die anderen Planeten zu betrachten. Genau, da also dem könnte ich auch was abgewinnen, ja. Nee, außer Gewalt tatsächlich, aber ansonsten nö, bin ich ziemlich offen.
Also ich fände es nämlich ganz spannend, wenn mehr Survival-Spiele sind in den letzten Jahren, gefühlt gehen die immer in eine sehr ähnliche Richtung, was das Setting angeht. Du hast halt entweder sowas Mittelalterliches oder halt dieses etwas gruselige
Zombie-Weide.
Genau. Es gibt aber, ja, No Man's Sky, gut, aber da sind wir uns ja eh nicht so einig, ob das wirklich ein Survival-Spiel ist, aber es gibt kaum Science-Fiction-Settings, die ich halt gut fände, oder einfach normale Settings, wie neben dem Penny-Aufwand. Also, ist jetzt natürlich
Quatsch. Oder so ein bisschen gemischter. Das ist also was ich toll fände, wenn es auch dann immer mehr Städte gäbe und mehr Optionen mit zum Beispiel NPCs oder aber anderen Online-Spielern zu interagieren und vielleicht dann gegenseitig zu überleben und so. Jetzt ähnlich wie bei Valheim.
Ich bin immer noch ein bisschen auf dem Schlauch, glaube ich. Also die Frage nochmal, wenn es keine Story gibt, oder das heißt Story, aber wenn es keine feste Orte gibt auf einer Map, ist das dann Open World Survival? Weil es kann ja sehr wohl auch eine Open World sein mit festen Orten. Wenn wir jetzt zum Beispiel an Zelda denken, dass die Dungeons verteilt sind, Händler sind an bestimmten Orten sind Städte und so weiter und so fort. Und das sind ja trotzdem Open-World-Spiele, Survival sei dahingestellt. Aber das spielst du dann trotzdem auch gerne.
Würde ich auch gerne spielen, ja. Da wäre ich jetzt nicht abgeneigt.
Ja, aber es muss.
Also warum auch? Aber es muss nicht. Also für mich, wie gesagt, dieses Science-Fiction und eben viel Gewalt oder Ballern, das wäre jetzt nicht meins, aber. Ansonsten, wenn die Story auch noch passt, ich meine, Subsistence hat auch keine Story, aber ich habe es auch ewig gesuchtet. Ich habe auch Sims ewig gesuchtet, eben nur wegen dem Baumodus und ja.
Und bist du traditionell ein Einzelspieler oder auch Mehrspieler wie der Till?
Also ich bin eher ein Einzelspieler, habe jetzt durch Sascha ein bisschen entdeckt, wie das ist, so mit jemandem anders zu spielen. Aber ehrlich gesagt, mit vielen fremden anderen Leuten habe ich noch nie gespielt. Ich bin da ein ganz echten Baby in dem.
Nö, ja, kann dir genau gleich.
Kann ich aber auch nachvollziehen. Du hast ja keine Bindung, ne? Du musst nichts erfüllen. Du kannst einfach für dich sein.
Ich habe auch das ist schön. Und ich kann, wie gesagt, auch nebenher einen Podcast hören oder was anschauen. Und es stört gar nicht. Da gab es dann so Sachen wie My Time in Portia. Da baut man auch auf Null dann was auf. Und ja, jetzt habe ich gerade vergessen, was mir gerade in den Kopf kam.
Ja, aber das ist ja immer die Frage. Ich meine, letzten Endes. Gut, es geht ja um dich. Wenn du auch eher vom Typ Bushcraft bist, du bist gerne draußen und baust da Sachen und so weiter und so fort, da ist ja auch ein ganz wichtiges Element wahrscheinlich, dass du eben mal nicht bewertet wirst von außen.
Genau, das ist ganz arg wichtig. Im Leben allgemein finde ich nicht bewertet zu werden. Also ob mein Haus in Minecraft jetzt so oder so ist, das ist, ja, Kunst. Wisst ihr, Kunst kann man nicht bewerten.
Was ich noch spannend finde, vielleicht gibt es das aber auch, ich habe ja noch nicht so viele Spiele in die Richtung gespielt.
Ja.
Gibt es ein Spiel, was man mit mehreren Leuten spielt, aber ohne, dass man die direkt trifft? Also, dass man auf einer mittelgroßen bis sehr großen Map spielt und durch Zufall irgendwann auf andere Spieler trifft?
Aber mir fällt da jetzt eigentlich nur World of Warcraft oder sowas ein.
Genau, aber das hat ja nicht den Survival,
nee,
sondern
das ist
so in der Art, nur dass es dieses Survival, die mir jeder baut sich hoch und plötzlich triffst du vielleicht auf irgendeinen anderen Eremiten oder eine Eremitin, die aber schon viel weiter sind.
Ganz ehrlich, das wäre super geil, wenn es sowas gäbe. Aber mir fällt nichts ein jetzt spontan, also das ist das so, dass man, wie jetzt bei Medieval, jeder baut sein Dorf und irgendwann kann man, trifft man sich und...
Aber sollte No Man's Sky nicht eigentlich genau so sein und werden? Also ich habe Spieler...
Das weiß ich leider nicht.
Ich habe Spieler das erste Mal nach 4-5 Stunden getroffen.
Ja.
Mir fällt da sofort Death Stranding ein und eben Elden Ring, ne? Also da ist es ja nicht so, dass du direkt Spieler triffst, aber halt das, was sie hinterlassen.
Ja, die kenne ich zum Beispiel gar nicht. Jetzt Elden Ring vom Hörensagen schon, aber noch nie gesehen oder gespielt.
Ja,
so
du hast nicht verpasst.
Ja.
Naja.
Aber bei No Man's Sky, da gab es ja auch ein großes Update letztes Jahr, glaube ich. Und da müsste ich jetzt direkt einen Sascha fragen, aber der ist nicht da. Weil das kann natürlich sein, dass das dann so ist, dass man erkundet und auf der Erkundungstour andere treffen kann.
Ja, ich meine, es war sogar so, dass am Anfang wurde No Man's Sky bei Early Access Release ja total abgewertet und runtergevotet.
Yeah.
Und das war unter anderem da drin, weil eben kein Multiplayer da war, der die ganze Zeit versprochen war. Aber gut.
Aber ich bin nicht sicher, ob der so funktioniert. Ich habe das auch seitdem nicht mehr wirklich gespielt. Das wäre natürlich cool. Aber ich fände das gerade in sowas wie Valheim oder Minecraft, also diese Idee,
toll,
du...
Ja.
Du spielst dein ganz normales Minecraft wie immer und plötzlich kommst du auf eine Lichtung, wo jemand anderes gerade sich so ein Haus gebaut hat und so. Das fände ich schon ziemlich großartig.
Das wäre ja quasi ein Community-Server oder ein öffentlicher Server,
genau,
wo halt
das,
jeder hin
genau.
kann. Aber da gibt es dann wieder das Problem, dass halt auch viele so disturben und einfach hingehen jetzt wie und die Häuser zerstören, wie der Sohn.
Das ist halt einfach ein Server mit unterschiedlichen Inis, wie man früher in WoW gesagt hat. Ne? Jeder hat eine eigene Instanz dieses Servers. Im Valheim kannst du ja zum Beispiel diese Statuen da aufstellen, dass kein anderer an deinem Haus rumarbeiten kann, wenn du es nicht erlaubst.
Ja, aber so gesehen kann man das mit einer guten Community durchaus machen. Nur so fällt mir spontan nichts ein, Till, was es da schon gibt. Jetzt
wir sollten
außer,
Spieleentwicklungsideen Menschen werden.
Auf jeden.
Ja, lass, vielleicht sind wir das schon lange und wussten es nur noch nicht. Wir haben auch schon, unser perfektes Survival-Spiel ist aber noch nicht ausgearbeitet. Also, dass man wirklich eine ganz, ganz detaillierte Welt hat. Oh, das wäre so schön. Ich würde mir die selber so toll gestalten.
Was meinst du damit? Das würde mich jetzt mal interessieren. Was meinst du mit detaillierter Welt? Also darunter verstehe ich zum Beispiel, dass man eine ausgeprägte Landschaft hat.
Ist auf jeden Fall, ja.
Sämtliche, dass es viele Kleingewächse gibt, also Details halt.
Genau,
viele
sowas,
oder?
Ja. Dass es viele, viele Details gibt und auch mal vielleicht eine versteckte Bergstadt, in der dann Leute wohnen, die aber einen tollen Dialog liefern und Aufgaben geben und Quests und ach. Es gibt viele Spiele, da gibt es das schon. Aber die sind, also da gibt es komplexe Menüs etc., aber die sind nicht so gut verständlich. Also es ist komplexes, aber einfach zu handhaben. Zum Beispiel das Baumenü, so eine Mischung aus GTA bauen und Sims oder so.
Ich glaube, für mich ist es immer zu heftig, wenn es so ist, was du eben sagtest, was dir gefällt, dass du auf so viele Dinge bei dem Charakter achten musst. Also ich möchte gerne Sachen suchen, craften. Ich finde auch gut, wenn ich... Materialien finden muss, aber wenn ich dann bei der Figur auf verschiedene Dinge, ich finde schon Essen meist nervig.
Die Werte.
Und wenn ich dann noch auf mehr Werte achten müsste, das würde mich eher so stressen, dass ich keinen Bock mehr habe. Aber du sagst, da packt es dich schon.
Genau, das fordert mich genau richtig so. Da sieht man auch wieder, dass eben jeder Spieler ist auch unterschiedlich und mag unterschiedliche Dinge so.
Also selbst in Valheim nervt es mich mit dem Essen und da muss man gar nicht viel beachten eigentlich. Hast du noch ein Spiel, was du gern erwähnen wolltest oder irgendein Thema, was du unbedingt anschneiden wolltest, auf das wir jetzt noch nicht gekommen sind?
Nö, wir haben eigentlich echt toll uns unterhalten und viel auch ausgeführt. Ja, wir sind uns, glaube ich, aber alle einig, dass man jetzt Survival-Game ist nicht gleich Survival-Game.
Nee, absolut nicht.
Nee, und die dürfen gern noch ein paar neue Dinge erfinden, als jetzt immer das gleiche Survival-Game zu machen. Aber das ist ja eh... Computerspielmäßig oft ein Problem. Ne? Es kommt irgendein Spiel, das sehr gehypt wird, dann kommen 30 Spiele, die genauso sind und erst dann traut sich jemand die Formel ein bisschen abzuändern.
Aber dann wage ich mich jetzt nochmal vor. Leute, jeder muss, keiner darf anders. Jeder das tollste Survival-Spiel und jeder das verfehlteste Survival-Spiel. Es fängt an, wir gehen nach dem Alphabet.
Ein Survival-Spiel mit Ark. Ark.
Nein. Das ist das Gute?
Oder habe ich es falsch verstanden?
Nein, Gina wollte jetzt Spiele nach dem Alphabet aufzählen. Ach so.
Oh, da war ich jetzt schon im Clinch auf jeden Fall.
Marcel meinte, unsere Reihenfolge gehen wir nach dem Alphabet und du bist mit G, also fängst du an.
Ach so. Also, das verfehlteste Survival-Spiel, wie heißt denn das nochmal, warte, das haben wir nämlich gespielt und sofort wieder aufgehört. Eden Island heißt es. Und für mich das bisher Beste war Forest, aber Gewalt ausgeschalten.
Ah, Eden Island, ey, kein Wunder, dass ich davon noch nie gehört habe, oder? Also, dann
ja, das ist aber auch ein ganz kleines Spiel. Doch.
Ja, okay, ja. Dann.
Wir scheinen aber auch beide von vielen guten Titeln nichts gehört zu haben.
Ja, deshalb. Tatsächlich. Ja, wir beide sowieso nicht.
Aber ich in andere Richtungen nicht, also so von dem her. Natürlich ist bei mir auf der Top-Liste noch Raft und Medieval Dynasty.
Okay, alles klar. Gut, dann sag ich mal das Schlimmste, was ich auch gespielt habe, weil über was anderes kann ich ja nicht reden. Ich sag mal Starbound. Warum? Also ich finde, es ist ein wunderbar schönes Spiel, ein stimmiges Spiel. Das ist eben eins von diesen 2D-Survival-Spielen, super. Total stimmig, total schön, zufallsgenerierte Welten, alles supi. Aber ich habe davor halt mit einem Kumpel jahrelang Terraria gespielt und da hat es dann doch ein bisschen weniger drauf im Vergleich. Also weniger Features, weniger Waffen und dies und das. Und dann, wenn man das eine gewöhnt ist und das andere spielt, dann ist man ein bisschen enttäuscht. So, ist aber trotzdem ein tolles Spiel. Ich kenne halt nur zu wenig Survival-Spiele, als dass ich da jetzt leider, also ich habe mir selber ein Beinchen gestellt, als dass ich aus dem großen Reigen wählen könnte. Und das tollste Survival-Spiel, was ich kenne, ist tatsächlich für mich Valheim. Weil Valheim so total stimmig ist, jeder kann sofort einsteigen, hat seinen Spaß, jeder findet da seine Bestimmung, man überhaupt keinen Druck, ist toll. Das mag ich wirklich, wirklich, wirklich gerne. So, und ich gebe weiter an Till.
Ach, vielen Dank. Ich kann auch kein Schlimmstes nennen, weil ich habe doch auch nur drei gespielt. Und dann heißt es ja auch, dann habe ich quasi auch nur die Größen gespielt, weil wenn man sich nicht tief da reingräbt, hat man nur die Größen und denen nachzusagen, dass sie schlimm wären, ist ja dann auch irgendwie Quatsch.
Das stimmt.
Ich finde auf jeden Fall, also Valheim finde ich toll, aber ich würde sagen, für mich ist Minecraft von dem, was ich bis jetzt gespielt habe, am besten, weil es einfach so vielseitig ist, weil es so rudimentär ist und trotzdem einem so die Fantasie freien Lauf lässt. Ich finde das hervorragend. Also es ist wirklich, weil du es ja auch kreativ spielen kannst, du kannst es auf Survival spielen. Es ist so einfach, dass jeder es anfangen kann und wird aber dann auch richtig schwer, wenn du das ernsthaft spielen ist. Also ich finde es wirklich ein hervorragendes Spiel. Und es sieht wunderschön aus. Ja, ich glaube,
schön.
Das haben wir doch ganz gut verpackt.
Ich glaube
Und
auch.
Vielen Dank, Gina, dass du da warst. Fand ich super,
ja,
dass
von mir auch
ein Thema reinkam.
Vielen lieben Dank.
Ich hoffe, ihr könnt irgendwie was damit anfangen.
Auf jeden Fall.
Wie es immer ist, ich war so nervös und bin den ganzen Tag rumgehüpft aber, und habe mir so viel aufgeschrieben und einen Kopf gemacht. Also irgendwie ist es trotzdem geflossen, wie es
ja,
immer
wunderbar.
Ist.
Ja, wunderbar.
Vielen
auf jeden
Dank,
Fall
Jungs, das hat mich
gerne.
Super gemacht.
Sehr bereichernd, dass du dabei warst, auf jeden Fall. Und wenn du in Zukunft nochmal ein Thema hast, ich habe ja mit dir schon mal über ein anderes gesprochen, dann komm gerne wieder auf uns zu und dann machen
ja,
wir nochmal
Ja, sogar
einen
zwei andere haben wir da noch im Kopf gehabt. Genau.
Wunderbar, wunderbar. Wir
vielen
freuen
Dank,
uns.
Vielen Dank, Jungs.
Ja. Alles
gerne.
Gute.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüssi.
Da sind wir schon wieder am Ende angekommen einer weiteren Folge mindestens 10 Zeichen, einem Community-Podcast mit dem guten Marcel, mit mir.
Wie fandst du es?
Es hat heute Spaß gemacht.
Oder? Also nach 2-3 Monaten endlich wieder miteinander quatschen. Ich fand es auch super. Also Pokémon Snap, das wird mich verfolgen bis das innovativste Spiel. Ah, Mann.
Ja, wir könnten T-Shirts machen.
Ja, ich weiß. Aber nee, ich will mein Gesicht nicht hergeben.
Alles gut. Ich hatte großen Spaß. Ich habe mich sehr gefreut, dich wieder hier über den Äther zu hören, mit dir sprechen zu können. Wir haben ein gutes Thema noch im Gepäck gehabt. Wir hoffen, ihr hattet auch Spaß. Ich bin immer noch nicht sicher, wie viele Leute uns da wohl zuhören.
Ja, ach du, das ist doch, also mittlerweile habe ich mich davon verabschiedet. Ich lasse mich davon überhaupt nicht mehr beeinflussen. Für mich ist das wirklich dein Projekt, mein Projekt und das von Simon. So ganz wirklich, ich mache das ja nur aus Spaß und der Freude. Ich gebe dir vollkommen recht, jetzt nach 2-3 Monaten für mich ist das für mich auch wieder so ein Eintauchen und ich habe mich richtig gefreut, mit dir heute das machen zu können und darum geht es mir jetzt. Also
ja, auf jeden Fall.
Wahrscheinlich wird der ein oder andere nochmal zuhören. Hallo Dom nochmal. aber für mich steht gerade wirklich die Freude zwischen uns dreien hier und der Community, der Wasted Community tatsächlich dann doch noch. Aber ja, ich fand es auch super und auch das Thema war jetzt nochmal super und genau, also weiter soll es gehen so.
Prima. Wir müssen ja jede Folge musikalisch abschließen. Letztes Mal habe ich euch ja die Ohren wieder ein bisschen versaut mit so einem alten Krachstück von mir. Und um dem so ein bisschen entgegenzuwirken, Marcel, du hast was besorgt.
Ja, genau. Ich habe was besorgt. Ich habe ein paar Künstler angefragt. Jetzt folgender Künstler ist eher meins. Also damit meine ich, es ist ein toller Kerl. Lass den mal Anfang 30 sein, Anfang Mitte 30. Ein kabarettistischer Liedermacher mit dem Namen Falk. Und der kommt so aus dem Dunstkreis von Götz Wittmann und hat vor ein paar Jahren viele Kabarettpreise abgeräumt und tolles Solo-Gitarrenspiel mit tiefen Texten. Lasst euch überraschen. Für heute habe ich was rausgesucht, eine Live-Aufnahme aus dem SO36 aus Berlin. Und zwar das gute alte Kinderlied von Falk jetzt für euch.
Im nächsten Lied möchte ich eine Bevölkerungsgruppe angreifen, die meines Erachtens viel zu oft geschont wird. Kinder. Grundsätzlich ist es ja so, dass Kindheitserziehung heute so aussieht, dass man Kinder immer nur belügt, ja? Und im nächsten Lied möchte ich mal einen anderen Versuch wagen, mit ein bisschen mehr Ehrlichkeit. Es gibt keine Illusion, die es nicht wert ist, rechtzeitig zerstört zu werden. Sag mal, was ist das denn? Ach, das hast du selbst gemalt. Na gut, ich will mal so sagen, das sieht man. Meine Güte, wie das ausschaut und du hast auch noch geprahlt, das sei schön und dass man's aufhängen kann. Das ist hässlich, so dass man sofort erkennt, dass du bloß ein großes Maul hast, aber sicher kein Talent. Na, das darf man ja wohl bitte schön noch sagen. Was heißt denn hier, das sei gemein? Also auch wenn sie erst 7 ist, man darf ja wohl noch ehrlich sein. Oh, herzlichen Glückwunsch, du hast sogar eine 2 in Schönschrift. Ich bin begeistert. Grundschulnoten heißen gar nichts, also bild dir nichts drauf ein. Jetzt mal ehrlich, jeder weiß das. Du bist trotzdem nur ein vorlaut frecher Gnom. Einmal wird es auch dich treffen, buchstabier mal Depression. Dankeschön. Es sagt viel über euch aus, dass ihr das so schön findet, ne? Okay. Wie kann man nur so schrecklich stolz sein auf all die nichtigen Kleinigkeiten? Das bei all den augenscheinlich vielen Unzulänglichkeiten. Ach, vor nicht einmal 5 Jahren konntest du noch gar nicht sprechen, hast gesabbert und gebrüllt und dich ständig voll geschissen. Und jetzt willst du hier die Größte sein und bist grad mal 1 Meter klein, bildest dir weiß Gott was ein und prahlst mit deinem Wissen. Hast du vielleicht schon eine Kernkompetenz? Und jetzt komm hier nicht mit Basteln, du kaputte Existenz. Oh, du hättest gern ein Pony. Das kannst du gleich wieder vergessen. Aber hey, na gut, weil du es bist, wird heute Pferdewurst gegessen. Dankeschön. Ja, danke.